Hallihallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Buddy Talk. In der heutigen Besetzung mit Mika aus Namibia, Nilsi und Simon Henseleit, unserem Neuzugang. Ich bin nur dazu da, euch ganz kurz zu begrüßen, zu sagen, wer uns präsentiert, und dann bin ich auch schon wieder weg. Aber Simon erzählt uns heute ganz viel über das Fördersystem der Deutschen Triathlon Union. Wer wird wie unterstützt? Ausgaben, Einnahmen, ganze Infrastruktur, was wird alles geboten, welchen Support gibt es für Kurzdistanzler, was gibt es für Langdistanzler und. Also einmal ein Roundhouse-Kick durchs Fördersystem der Deutschen Triathlon Union. Zuvor gibt es noch ein kurzes Update aus Namibia von Mika, wie viel Pizzen er schon vertilgt hat, wie viel Elefanten und Löwen er erlegt hat und was das Training macht. Und präsentiert werden wir von Koro. Und der Januar steht bei Koro ganz im Begriff des Veganuary. Und das ist die perfekte Gelegenheit, sich die Welt der pflanzlichen Ernährung mal so ein bisschen näher anzugucken und so ein bisschen zu entdecken. Weil Koro macht es einem da wirklich sehr, sehr leicht. Auf korodrogerie.de im zweiten Reiter Veganuary gibt es eine riesengroße Auswahl an über 100 veganen Produkten. Und das ist von Frühstück, Kochen, süße, salzige Snacks, Snacks zum Mitnehmen und gibt es da wirklich alles. Also es wird euch kinderleicht gemacht, einmal einen komplett veganen Warenkorb zu packen. Und dann würde ich sagen, das macht ihr jetzt auch mal direkt mal. Einmal komplett vegan einen Warenkorb voll machen und dann so im Laufe der nächsten Zeit so einmal die Woche was komplett Veganes kochen. Viel Gemüse dazu und das einfach mal auszuprobieren, einfach mal das zu entdecken. Einfach nur, weil es mal was Neues ist, was man vielleicht nicht die ganze Zeit macht und das einfach interessant und spannend ist. Und noch dazu, Freunde, als ich hier gerade auf der Koro-Website mich ein bisschen durchgeklickt habe, ich habe die Colabo entdeckt, von der wir nie wussten, dass wir sie brauchen, aber ich bin der Überzeugung, wir brauchen sie. Koro featuring Rügenwalder Mühle. Von Hack über Frikadellen bis zu Thunfisch und Bacon Bites. Das klingt ja wirklich sensationell. Gibt es da wirklich alles? Also die Colabo, die braucht es unbedingt. Es gibt sogar einen Veganuary Bundle der Colabo. Also das ist jetzt die Gelegenheit, einmal komplett vegan bei Koro zu shoppen. Ansonsten würde ich auch noch empfehlen, die Pistaziencreme mit einzupacken, weil die muss immer mit rein. Gleich das große Glas. Und dann ganz viel Spaß beim veganen Kochen. Es gibt auch so, hier, veganer Bio-Burger Shiitake. Bio-Burger Tofu und Wakame. Saugeil. Macht, da gibt es wirklich richtig viele Sachen, die richtig, richtig Spaß machen. Also, korodrogerie.de, Veganuary und beim Checkout gibt es mit dem Code BUDDYTALK 5% auf deinen veganen Warenkorb. Und jetzt, let's fucking go in die neue Folge Buddy Talk. Viel Spaß!
So Mika, neue Woche, neues Glück. Mach mal einen kleinen Wrap-up, was passiert ist, seitdem wir uns das letzte Mal gehört haben. Du bist ja immer noch unter südafrikanischer Sonne. Du hast immer noch einen Hut auf, du hast immer noch kein T-Shirt an. Was neu ist diese Woche, du hast so eine Rotlichtbrille. Nee, ein Rotlicht, eine Blaulichtbrille. Ich muss aufpassen, was ich sage, nachdem ich letzte Woche hier einen halben Shitstorm mitbekommen habe, weil ich ja mich auf 14 Jahre festlegen wollte, aber der Unterschied zwischen den beiden Darts-Weltmeistern, wie wir jetzt mitbekommen haben, ist nicht 14 Jahre, sondern 17 Jahre. Also ich habe nur gemerkt, dass da was gewesen ist oder ich habe nur was im Hinterkopf gehabt, aber lag mit meiner Vermutung falsch und es sind 17 Jahre. Dementsprechend ist eigentlich das komplette Fundament unserer letzten Episode dahin. So viel dazu. Mika, sag mal an, was passiert? Was sagen die Kilometerstände? Ist der Tank halb voll oder halb leer? Bist du immer noch on track?
Ja. Nee, also alles cool hier. Kilometerstände füllen sich in allen Disziplinen eigentlich. Also läuft echt über jede Disziplin hier alles nach Plan, würde ich sagen. Schwimmen, also gerade im Schwimmen jetzt so letzte Woche das erste Mal, ich meine, es waren über 25 Kilometer seit der Schultergeschichte, beziehungsweise, wenn ich jetzt so länger nachdenke, wahrscheinlich seit irgendwann Mitte September, weil dann war ja Ibiza und dann Flagstaff bin ich, glaube ich, gar nicht so viel geschwommen. Ja, von daher fühlt sich der Kilometerstand endlich mal wieder stabil. Ich merke es auch schon ganz gut so in den Arm. Also heute, ja, ein bisschen Wasser schon gemerkt, so, aber das, also hier ist halt so ein 25-Meter-Pool relativ flach und dann, ich glaube, da ist Salz im Wasser. Also es schmeckt auf jeden Fall ein
Ja.
bisschen komisch, manchmal so salzig und das geht halt schon echt gut ab so. Von daher,
Ja,
ja, waren zwar die Arme ein bisschen schwer, aber.
Pools in Südafrika sind immer schnell. Also
Ja,
ich finde auch
ja.
so dieser niedrige Wasserstand, der sorgt immer dafür, dass man sich extrem schnell fühlt, weil, weiß ich nicht, man ist ja quasi mit der Hand quasi schon mal schon fast unten und du trainierst ja auch in so
Ja,
einem
du
Gym,
siehst den
oder?
Boden halt direkt vor dir. Genau,
Ja.
ja. Hier in Windhoek hast du halt einen 50 Meter Outdoor-Pool, der ist aber saukalt. Und man verbrennt sich halt. Also, das könnte ich nicht machen, so mit der Haut. Dann 25 Meter Outdoor-Pool, der ist so halb überdacht. Da schwimmt auch die DTU immer. Ich glaube, da schwimmen jetzt auch gerade die Schweizer. Und dann hast du halt noch einen 25 Meter Indoor-Pool. In so einem Gym halt drin, so ein bisschen wie in den USA. Und das finde ich halt echt immer total coole Vibes. Da kannst du davor noch schön Athletik machen oder danach. Der Pool ist eigentlich immer leer. Außer jetzt am Samstag waren mal so komische Classes irgendwie da. Aber ja, sonst immer schön leer. Und also ich zahle jetzt für die ganzen knapp 3 Wochen hier, habe ich jetzt 80. Umgerechnet 80 € bezahlt und kann halt da jeden Tag 2, 3 Mal ins Gym so und schwimmen dabei. Also kannst du auch echt nicht sagen. Cooles Gym. Genau, nee, also Schwimmen läuft gut. Die anderen Sachen auch. Ja, so Highlight habe ich jetzt gar keine so einzelne Session irgendwie, würde ich sagen. Es war halt einfach stabil, gutes Volumen. So, ich meine, bisschen über, ah nee, stimmt, 29 Stunden 57 letzte Woche. Also, da meinte Moritz auch so, yo, da muss ich jetzt nochmal raus. Aber ja, sowas triggert mich zum Glück nicht. Aber ja, genau, Fokus auf dem Rad war, wie gesagt, so Umfang und auch so ein bisschen halt Low-Cadence-Geschichten haben wir gemacht. Alles noch eher im unterschwelligen Bereich. Gestern hatte ich mal so ein paar 5 Minuten Intervalle so bei 3,70 gemacht, aber das war auch noch echt ziemlich kontrolliert. Laktat hatte ich auch so um die 3, also es war echt noch okay, auch so für die Höhe hier schon eigentlich ganz gut dafür, dass jetzt auch das erste Mal so Richtung Schwelle ging. Hat es gepasst. Was ich hier halt schon merke, also erstmal, was auf jeden Fall gut auch ist, so im Vergleich zum letzten Jahr, ist halt mit der Sonne, dass ich echt vorsichtiger bin. Diese Sonnencreme da, was ich letztes Mal schon angesprochen habe, hatte, die ist echt ganz gut hier. Aber was ich halt schon merke, mit der Höhe, es ist halt echt ein anderer Vibe so, als jetzt in Tignes oder irgendwo in Alpen oder zum Beispiel auch Sierra Nevada, dass du halt nicht oben auf dem Berg bist, sondern es ist eher halt so ein bisschen auf wie Flagstaff, dass du halt einfach hier auf so einer Hochebene bist und dementsprechend vergisst man manchmal halt auch die Höhe, was ich prinzipiell gut finde, weil dann, also ich bin der Meinung, dass sich viele Leute da auch zu verrückt machen und dann sagen, ah ja, hier Höhe und alles ist anders und so Geschichten. Und wenn du immer dir das so einredest, ja, hier ist weniger Sauerstoff, hier ist weniger Sauerstoff, dann gefühlt ist man auch dann direkt kurzatmiger so, gerade beim Schwimmen. Aber wenn man es einfach auch mal vergisst so, dann ganz ehrlich, merke ich es eigentlich gar nicht so. Jetzt gerade, wenn es auch nur 1700 Meter sind. Aber dadurch, dass ich es halt dann manchmal vergesse, spüre ich es jetzt gar nicht so akut, wie gesagt. Gerade im Grundlagenbereich halt eigentlich echt nicht. Aber ich spüre es insofern, als dass so gefühlt die Kohlenhydratspeicher bei längeren Radeinheiten ein bisschen eher, ja, zu Neige gehen. Das ist schon auffällig und das ist ja auch, also ist ja ganz klar, dass halt in der Höhe, dass da der Kohlenhydratverbrauch höher ist, also der Anteil der Energiebereitstellung ist halt da bei den Kohlenhydraten höher. Und das muss ich sagen, habe ich jetzt hier schon bei 2 Einheiten, meine ich, gemerkt, wo ich auch bewusst so ein bisschen weniger zugeführt habe. Ja, was jetzt, ich meine, gut, ich bin jetzt auch ja, noch nicht in so richtig guter Form, aber das kombiniert mit der Höhe, ja, habe ich dann hier doch relativ zügig gemerkt, so. Von daher war das eigentlich so fast mit das Härteste, weil, wie gesagt, so jetzt diese, sowas wie diese 5-Minuten-Intervalle oder beim Schwimmen hatte ich nochmal ein paar Züge 50er gemacht. Beim Laufen, wie gesagt, diese 40-Sekunden-Raps, ja, das war eigentlich, hat mir alles jetzt noch nicht so krass hart.
Merkst du es eigentlich, ich meine, du bist ja mit Zeitfahrrad auch da, dass du schneller bist? Also ich meine, ich kenne das noch Südafrika, wir waren ja mal in Potchefstroom, das ist glaube ich so auf 1200-1300 Metern, also es war dann eher so dieses vorbereitend auf die Höhe dann irgendwann im Sommer, aber was man da halt total gemerkt hat, man ist halt einfach irgendwie so 2-3 km/h schneller gefahren. Also es war total normal, dass du da irgendwie so ein 35-36er Schnitt gefahren bist in der Gruppe. Und ich meine, es ist ja noch in den Zeitraum vor den Aero-Rennern gewesen. Ne? Also da hattest du noch halbes Flattertrikot an. Und du hast schon gemerkt, dass du so diese, also dass du halt einfach, der Luftwiderstand nicht so hoch ist. Aber ich meine, wenn du jetzt mit dem Zeitfahrrad das nochmal ins Verhältnis setzt, dann muss es ja noch krasser sein. Also du müsstest ja jetzt dann wahrscheinlich sowieso diese 2-3 Kilometer mehr haben, aber durchs Zeitfahrrad halt nochmal irgendwie, weiß ich, mit einem 41er Schnitt dann da rumfahren, wenn man das mit normalen Maßstäben halt sieht. Und ich denke mal, du bummelst ja auch nicht unbedingt irgendwie mit 180 Watt da rum, sondern fährst wahrscheinlich auch irgendwie 210, 220 in Grundlagen aus Fahrten.
Ja, ist spannend, weil...
Hast du gerade den Südafrikanern gerade gesagt, dass sie auf der anderen Straßenseite fahren sollen?
Ja, genau. Einfach hier die Klimaanlage leiser drehen. Hier merke ich es gar nicht so krass, weil der Asphalt wirklich so kacke ist, dass du gar nicht so schnell bist. Wo ich das brutal gemerkt habe, war ein Flagstaff. Also da hatte ich wirklich so bei 180... 190 Watt, immer noch ein 40er Schnitt, also das war wirklich brutal. In Tinja habe ich es nicht gemerkt, weil da geht es ja nur hoch oder runter, so, da bist du eh langsam bei so Alpenpässen. Und hier, wie gesagt, merke ich es nicht so krass jetzt wegen der Höhe. Wegen des Asphalts. Es geht auch dann doch relativ viel hoch und runter, so eklige, so false flat-mäßige Geschichten. Also man ist nie so richtig schnell, aber trotzdem ist man häufig irgendwie langsam. Also ich sag mal so mit dem Zeitfahrrad, warte mal, ich kann mal reinschauen, hatte ich jetzt hier mal 32-2er-Schnitt. Bei knapp über 200 Watt, also echt nicht, das habe ich manchmal mit dem Gravelrad schon in Deutschland, wenn ich eine flache Strecke fahre. Also nee, das merkt man hier nicht so,
aber
nicht
die,
so extrem.
Aber die Lümmel hast du mitgenommen, also du fährst jetzt hier nicht Baseball die ganze Zeit.
ja, die habe ich mitgenommen, aber ist, also ja, ich fahre in der Einheit vielleicht 50% Zeit, also wirklich auf dem TT-Bar. Und generell, ich habe ja auch das Aeroad noch mit dabei, fahre ich ja so wenig wie möglich, aber so viel wie nötig, sage ich mal, Zeitfahrrad hier. Ich meine, mache ich ja generell, aber hier probiere ich es wirklich auf Allernötigste zu reduzieren, weil es macht echt überhaupt keinen Spaß. Also es ist die ganze Zeit so ein scheiß Geruckel. Dann hast du auch doch häufiger mal, dass irgendwas auf der Straße rumliegt. Ja, man sieht ja dann nicht so gut. Irgendwie so sicher fühle ich mich halt auch dann nicht. Hier sind auch echt viele ziemlich große Autos so unterwegs, die teilweise auch ziemlich eng überholen, also ja, ist das wirklich, mache ich das halt wirklich nur so für die Key-Sessions und dann für die entspannten Sachen nehme ich dann halt auf jeden Fall lieber das Rennrad. Und was ich halt wirklich komplett krass finde, ich habe hier so ein, ich kenne jetzt hier so ein paar Typen und einer hat auch so ein paar Stories erzählt, so von Victor Campanaz, der ja hier war, bevor er seinen Stundenweltrekord in Mexiko gemacht hat. Das war in Mexiko ja über 2000 Meter, meine ich. Und deswegen hat er hier quasi zur Vorbereitung war er dann hier 5 oder 6 Wochen und ist wohl ja, 80-90% Zeitfahrrad gefahren und immer auf so eine Autobahn, also richtige Autobahn gibt es ja nicht, aber halt wirklich so eine Riesenstraße, ich bin die auch mal gefahren, aus Versehen, und das war so scheiße, also da ist auch so Kackasphalt. Und der hatte damals, das habe ich jetzt extra nochmal nachgeguckt, so TT-Bars, die auch einfach knüppelhart waren, also jetzt nicht so schön dicke Polster oder sowas, was ja mittlerweile gerade bei Triathlonrädern manchmal gibt. Ich habe das auch nicht, also bei mir ist auch schon sehr wenig Polster, aber ihm war das nochmal weniger Polsterung. Ey, und der ist dann hier wohl 5-6 Wochen jeden Tag diese Straße hoch und runter über 100 Kilometer halt gefahren. Also das ist wirklich völlig, völlig krass und mir echt komplett ein Rätsel, wie er das, ja, wie er das so durchziehen könnte. Ja. Also ich freue mich schon wieder, da auf zu Hause da meine bekannte Zeit verstreckt zu haben.
Ja, so eine Stunde muss auch im Kopf vorbereitet werden, ne?
ja, stimmt, stimmt. Das war, glaube ich, ideal dafür.
Krass, ey. Ich meine, Südafrika ist ja wirklich so, die Trucks sind ja auch nochmal ein bisschen größer, ne? Also da gibt es so eine Mischung aus, keine Ahnung, das ist wahrscheinlich wie so eine Bundesstraße, wo halt wirklich LKWs fahren und dann fährt man so ein bisschen auf der Schulter. Und wenn man jetzt überlegt, der fährt auf einer Straße, wo du dich nicht hintraust, dann ist wild.
Ja, also wirklich krass, ja. Ja. Boah, ich muss auch sagen, die ersten Tage, oder ja gut, so richtig habe ich es eigentlich nur bei der allerersten Ausfahrt gemerkt, weil ich auch noch so ein bisschen durch die Stadt gefahren bin. Ich musste mal so ein, zwei Sachen auschecken. War echt das erste Mal, dass ich halt wieder draußen wirklich mit relativ viel Verkehr gefahren bin und halt auch viele große Trucks so. War schon irgendwie ein bisschen ein komisches Gefühl jetzt so zum ersten Mal wieder nach dem Sturz, weil in Deutschland war ich jetzt eigentlich nur halt auf dem Gravelrad natürlich unterwegs und ja, wenig Verkehr und so. Und hatte ich schon so ein bisschen mulmiges Gefühl, aber es ist jetzt zum Glück, hat sich das jetzt ja gut eingestellt so und jetzt habe ich da jetzt keine Probleme mit. Ich meine, ich probiere natürlich trotzdem halt die großen Straßen so zu vermeiden oder halt auch so das Stadtzentrum. Aber das war ja schon nochmal so, wo ich auch so gemerkt habe, so yo, da war was. Aber ja, wie gesagt, konnte ich jetzt zum Glück, macht es jetzt keine Probleme mehr so.
Wie normal sind ein Radfahrer in Namibia? Also ist es jetzt schon normal, also dass so Autofahrer, Radfahrer auf der Straße kennen, oder ist es eher so, es passiert so ab und an, aber viele haben es oder viele Autofahrer haben gefühlt auch noch nie einen Radfahrer gesehen? Weil ich meine, das macht ja schon auch einen Unterschied, ne? Von, also wie die ja, auch voll, mit einem umgehen.
Voll. Ja, es ist sehr polarisiert, würde ich sagen. Also du hast wirklich, ich würde sagen, ja, 80-85% sind wirklich echt super fair so. Du hast halt auch meistens, außer auf der Straße, wo Victor immer gefahren ist, hast du auch gute Shoulders so. Da ist es echt kein Problem. Aber dann hast du echt so 15%, die wirklich komplett eng überholen und die gefühlt da gar nichts checken. Und ja, von da ist es ziemlich polarisiert. Ich glaube, oder ich habe so gehört, so außerhalb von Windhoek ist halt noch schlimmer und quasi die Leute, die so eng schneiden, sind halt meistens die, die von extern kommen, weil innerhalb von Windhoek ist echt eine coole Cycling-Community mittlerweile, also ich hätte jetzt hier jeden Sonntag ein Rennen fahren können, auch nächsten Sonntag ist hier wieder ein Rennen. Es gibt so Nachwuchstraining für so junge, ja halt Nachwuchsradfahrer und ja, also du hast echt eine coole Community, siehst auch. Also man sieht so, ich sag mal, wenn ich jetzt 4 Stunden unterwegs bin, sehe ich bestimmt ja, 15 andere Radfahrer. Also jetzt wirklich auch halt sportliche Radfahrer, ist nicht Commuter oder sowas. Also hier innerhalb von Windhoek ist schon echt ganz cool. Und ich bin hier bei einem so, das ist auch ein Physio, der auch, von dem ich auch letztes Jahr schon mal erzählt hatte, Martin heißt der. Der ja, setzt sich auch echt, echt sehr ein hier für die ganze Szene so und der mir halt auch so ein paar Sachen halt darüber erzählt hat. Also ja, ist schon eine ganz coole Community, mehr als man wirklich vermuten würde. Was ja auch cool ist, die haben echt gute Bike-Shops so, also wenn man was am Rad ist, hat man auch hier echt gute Leute, so die das fixen können. Ja, von daher insgesamt deutlich besser, als man denken würde.
Aber hat das irgendeinen Grund, warum es irgendwie, gibt es auch Trainingszentrum sowas in die Richtung?
Nee, also noch nicht. Das probiert auch der Martin so ein bisschen aufzubauen. Der hat so eine Physiopraxis und will da jetzt quasi so ein bisschen so ein Performance Center aufbauen. Das Problem ist halt, dass komplett die Mittel fehlen. Er würde auch gern, weil das gibt es auch nur in, was hat er gesagt? Ich glaube nur in Südafrika und in Ägypten gibt es in ganz Afrika eine Radbahn. Das wäre halt auch cool, so das in Namibia noch zu haben. Da reicht ja auch Asphalt, weil das ist ja eh eigentlich immer gutes Wetter, um da halt auch nochmal so Kinder besser ranführen zu können. Also es gibt schon Leute, die so motiviert sind, aber es fehlt halt komplett das Geld. Also das ist halt eher so das Problem, wie so häufig. Ja.
Ja, da ist Afrika schon auch krass. Ich meine, findet dieses oder nächstes Jahr findest du doch sogar die Rad-WM
Ja, in Ruanda.
in Ruanda
Dieses Jahr.
statt. Und gibt es nicht
Ja,
irgendwie
in
auch in
Kigali.
Ruanda irgendwie so mit eins der krassesten Jedermann-Rennen auf der Welt? Also wo so extrem viele Leute mitmachen?
Ja,
Also es ist eigentlich auch
stimmt. Ich
wild, wo
habe
du so
mal.
denkst, du bist mitten in Afrika, wo du am wenigsten erwarten würdest, da wird Rad gefahren. Aber dann gibt es irgendwie so Ecken, wo es dann doch irgendwie voll gehypt wird. Und irgendwie, also da gibt es doch so, also ich meine, ich habe das mal gesehen, irgendwie auch so bei YouTube, wo dann irgendwie tausende von Leuten auch an der Strecke stehen und dann irgendwie so, ja, keine Ahnung, da irgendwie schon auch krasse Vibes irgendwie so rüberkommen oder irgendwie so, ja, so Tour de France auf Afrikanisch. Also irgendwie so anders, aber irgendwie erfrischend.
Ja, wirklich. Also Martin meinte so, die WM in Ruanda, glaubt er, wird mindestens so krass wie das Straßenrennen in Paris bei Olympia, so, wo die so acht
Ja.
Leute tief stehen. Er war auch mal bei einem Mountainbike-Rennen, wo auch so nur beim Warm-up so Kinder so in Zehnerreihen vor ihm standen und ihm beim Rollefahren zugeguckt haben. Also das klang schon echt cool und ja, habe ich schon Bock drauf auf die WM.
Ja, ab dahin, ne? Nächstes Jahr Ruanda.
Ja, dieses Jahr ist das.
Ah,
Irgendwie
dieses Jahr, ja, meine ich
ich glaube
ja. Nee,
nach der
aber
Vuelta.
du dann nächstes Jahr.
Ja.
Trainingslager.
Ja.
So. Na, dann machen wir mal hier den, spannen wir mal den, oder machen wir mal das Kapitel zu. Wir haben ja heute auch noch ein anderes Thema. Deswegen ist der Simon da, also nicht der echte Simon, der neue Simon, oder sind ja beide echt, aber unser neuer Simon. Und wir haben uns gedacht, wir sprechen heute mal so ein bisschen über die Unterschiede, was so Fördersysteme Lang- und Kurzdistanz angeht. Also ich meine, mit Simon G., wir müssen uns irgendwelche Namen ausdenken. Es kann nicht so weitergehen, dass
Ja,
wir
ich
hier
verstehe.
Simon und Simon müssen irgendwie, wir müssen das irgendwie klarer abgrenzen. Nee, aber wir haben ja im letzten Jahr schon immer mal wieder erzählt oder Simon hat immer mal wieder gesagt, dass er auch Interesse daran hätte, mal so die Unterschiede so aufzuarbeiten. Und dabei ist sogar auch Simon Henseleits Name immer mal wieder gefallen. Von daher haben wir uns gedacht, jetzt wo er einer von uns ist und regelmäßig dabei ist, ist es doch auch einfach mal ein guter Startpunkt zu sprechen, ja, was es da für Gemeinsamkeiten gibt, wo es irgendwie klare Unterschiede gibt, wovon vielleicht auch Simon in den letzten Jahren profitiert hat, was vielleicht auch seitdem ich von der Kurzdistanz also ich habe ja irgendwie, weiß ich, vor 15 Jahren aufgehört. Simon ist viel später dazugekommen. Ich glaube, da haben sich dann doch auch so einige Sachen verändert. Von daher, lass das Ganze fast mal aufmachen. Simon, cool, dass du jetzt auch dabei bist und vielleicht mal so als Einstiegsfrage, mach doch mal so eine kurze Zusammenfassung, wie es denn so ausschaut, wenn man so als 12-, 13-, 14-jähriger Junge, Mädchen zum Triathlon kommt, was es da für Möglichkeiten gibt, wie das organisiert ist und wie man da ja am Ende vielleicht auch von der maximalen Förderung vom Verbandseiten profitieren kann.
Ja, hallo erstmal in die Runde. Also bei euch geht es ja hier zack, zack. Ich dachte, ich erzähle jetzt hier, wo ich herkomme, warum ich zu spät bin, aber nee, dann werde ich direkt ins kalte Wasser geschmissen und mit Fragen
Nee,
bombardiert.
krass, gut, dass du es sagst. Wir wollten eigentlich so tun, als ob du die ganze Zeit schon dabei gewesen bist.
Ach so, ach
Jetzt
so.
hast du halt alles.
Ja, ich habe die letzten Worte von Mika natürlich noch gelauscht und es ist ja wieder ein schöner Anblick hier, ihn mit seiner Brille und Hut mir gegenüber zu sitzen. Aber nee, dann legen wir gleich los. Ich gehe gleich auf die Frage ein, und zwar ist es ja eigentlich auch der Weg, den ich eigentlich eingeschlagen habe, und zwar fängt er in der Vereinsebene an. Also da ist es halt wirklich voll abhängig von Eltern, von Leuten, die dafür brennen in dem Verein, also ehrenamtliches Engagement meistens oder halt mit geringer Aufwandsentschädigung und auch noch abhängig von der Infrastruktur, die du halt vor Ort hast. Also Hast du ein Schwimmbad bei dir? Hast du einen Laufverein, eine Laufbahn? Also Fußballplatz wird es in jedem Dorf in Deutschland wahrscheinlich geben. Aber Schwimmbad ist ja schon ein bisschen spezieller. Und gerade bei mir in Oberbayern, wo ich herkomme, da sind Schwimmbäder schon ziemlich rar. Und ich musste halt immer 20 Kilometer zum nächsten Bad gefahren werden von meinen Eltern. Und das ist eben schon, da sieht man schon, dass da halt in so einem Triathlon oder so einem Sport wie Triathlon auch sehr viel Engagement von außen kommen muss, dass das Ganze erstmal losgeht. Aber ich denke mal, das ist ja eigentlich auch auf der Langdistanz genauso. Also irgendwo fängt ja jeder klein an. Und ich denke auch mal, dass die meisten, also wir reden ja jetzt nicht immer über Quereinsteiger, sondern schon über Leute, die den Sport auch irgendwie früh angefangen haben oder eben vom Schwimmen dann rüberkommen in jungen Jahren, die fangen ja in irgendwelchen Vereinen an. Also ich denke mal, das ist der Ausgangspunkt für jeden.
Wohl wahr. Ich weiß, ich habe gerade mir überlegt, gibt es eigentlich noch irgendjemanden, der so in den letzten 3, 4 Jahren, der so mit 20 dazugekommen ist und der direkt eingeschlagen ist, so auch performancetechnisch? Mir fällt gerade wirklich niemand so ad hoc fällt mir niemand ein, also so aus deutscher Perspektive. Ich meine, die meisten haben ja schon auch, ich meine, muss ja nicht immer irgendwie, dass man da Landeskader, Bundeskaderebene, dass man das halt geschafft hat, aber zumindest die meisten sind ja schon auch immer irgendwie dabei gewesen und haben da auch Rennen gemacht im Nachwuchscup, whatever.
Ja, mir würde jetzt auch niemand einfallen. Also international gesehen ist, glaube ich, so der größte Quereinstieg und der erfolgreichste vielleicht Hayden. Er sagt ja immer, er war auf der Construction Side, also er sagt immer, er war Bauarbeiter und als er dann gewechselt hat, hat er die, als er Profi wurde, hat er die ganze Kraft, die er vorher auf der Baustelle gelassen hat, jetzt im Triathlon entdeckt, deswegen ist er so schnell so gut geworden.
Ja, aber wie lange war er denn auf der Baustelle? Wann hat er denn aufgehört?
Ja, der ist ja mit 18, 19 schon auf sehr hohem Niveau geraced. Also der kam ja tatsächlich über die Super League und hat, glaube ich, noch eine U23 WM gemacht, wo er irgendwie 12. war in Australien damals. Und dann ist er aber schon sehr schnell auch im WTS größer geworden und besser geworden und da ziemlich schnell eingeschlagen und war dann eigentlich von Anfang an da.
Und der hat keinen Background in Leichtathletik, whatever, irgendwas?
Ja, doch, also der kam ja vom Xterra, ich glaube, er war schon mal Xterra-Weltmeister, bevor er rüber gewechselt ist und so ein bisschen Mountainbiken, ein bisschen Laufen, ich glaube, so Lacrosse hat er auch mal gespielt, aber nie wirklich Ausdauersport fokussiert. Also, ich weiß nicht, wie das System in Neuseeland ist, aber ich glaube, der kam auf jeden Fall nicht durch das normale System, sondern kam da von außen rein und hat die Szene zerstört.
Ja, nee, weil wenn du jetzt wirklich mal noch mal 2, 3 Generationen weiter guckst, also ob es irgendwie Laura Philipp, Anne Haug, Patrick war ja auch relativ lang irgendwie noch Mountainbike-Fahrer. Ich habe auch erst so, also ich glaube, ich habe 2 Nachwuchsrennen mitgemacht. Und ich meine, Schmatzel, also Steffen Justus ist auch erst relativ spät dazugekommen. Der hatte ja auch im Background im Laufen. Weißt du, es war ja früher viel normaler. Ich glaube, Schmatzel hat sogar erst irgendwie mit 19 angefangen zu schwimmen, sowas in die Richtung. Weißt du, es war ja früher. Früher war es viel normaler, dass so ein Quereinstieg total gut möglich gewesen ist. Jetzt ist es, glaube ich, gar nicht mehr der normale Weg. Keine Ahnung, woran es liegt. Wahrscheinlich an der Professionalisierung. Wahrscheinlich daran, dass man verschiedene Techniken einfach nicht mehr aufholen kann, wobei es dann doch ja immer sehr schwimmlastig ist. Also alles andere kriegt man ja wahrscheinlich irgendwie hin, wenn der Motor schon irgendwie groß genug ist und man vielleicht die koordinativen Fähigkeiten hat. Aber ja.
Ja, ich würde schon sagen, es ist Spezialisierung. Also wird immer professioneller, immer besser. Und im Schwimmen ist halt so der Knackpunkt, wie du sagst. Also wenn du keine Schwimmausbildung hast, dann musst du schon ein krasses Bewegungstalent sein, um das noch schnell zu lernen und da wirklich kompetitiv dann vorne dabei zu sein. Radfahren, glaube ich, ist eine Fleißsportart. Also da fährst du halt, da setzt du dich auf den Bock und trittst halt ein paar Stunden. Und beim Laufen, glaube ich, ist das Wichtigste, dass du die Stabilität mitbringst von den Knochen und Bändern und Sehnen und natürlich auch ein gewisses Talent, aber dann kannst du auch immer noch viel mit Arbeit machen. Aber es ist sicher, also wenn man jetzt Schwimmen ganz oben ansetzt als so technische Sportart, ist so Laufen zwischen Schwimmen und Radfahren wahrscheinlich anzusiedeln. Aber so ein Schwimm-Background ist eigentlich heutzutage fast unerlässlich.
Ja, kommen wir zurück zur Ausgangsfrage. Ja. Also du hast ja, genau. Also man fängt beim Verein an und irgendwann gibt es ja diesen Punkt, wo ein Landestrainer auf einen aufmerksam wird, weil man entweder irgendwo besonders gut aufgefallen ist oder weil man halt irgendwie charakterlich vielleicht auch gewisse Attribute zeigt, die für einen Ausdauer-Triathlon-Sport irgendwie vom Vorteil sein können. Und dann bist du ja dann Teil vom Landeskader, so ich sag jetzt mal, was sind die jüngsten Jahrgänge, so Jugend A, Jugend B, was ist das für eine Altersklasse? Ist es so 13, 14 oder sowas in die Richtung, oder?
Genau, also Jugend B ist eigentlich so der erste Jahrgang, der aufgenommen wird auf Landesebene. Bis dahin gibt es eben Wettkämpfe auf regionaler Ebene. Bei, ich kann jetzt halt von mir sagen, in Bayern gab es Oberbayern-Cups und dann ab Schüler A Bayern-Cups, also regionale Ebene und dann auf Landesebene. Und eben bei diesen Bayern-Cups, BOCs hieß es, Bayerischer Jugendcup, da waren dann schon die Jungs und Mädels vom Landeskader aktiv und das waren für mich dann so die Größten. Die hatten so geile schwarze Anzüge von Selfish, die sahen richtig gut aus. Und da dachte ich mir so, okay, da muss ich hin. Und ich glaube, da war ich Schüler A und ab Jugend B ging es dann los, wo man die Möglichkeit hatte, in den Kader eben zu kommen.
Was, Schüler A? Das ist ja noch jünger.
Ja, Schüler A, da bist du so 12, 13, das sind ja immer zwei Jahrgänge zusammengefasst. Also für alle, die es nicht wissen, man startet eigentlich immer in diesen Klassen. Ich glaube, Schüler E oder so geht's los. Dann geht's halt runter. Also D, C, B, A und dann aber kommt der Sprung auf Jugend.
Wann ist ein Triathlon, also mit Fahrradfahren? Also ganz früher ist ja so Swim and Run.
Ja, ja.
Und Duathlon ist ja auch ein...
Also ich glaube, Schüler D... Oder Schüler, ja, ich glaube, Schüler D machst du schon ganz kurz und da schwimmst du irgendwie so 50 Meter, fährst 400 Meter Rad und läufst 200. Aber da bin ich jetzt nicht ganz sattelfest. Also das ja. Ist jetzt nicht drauf verlassen.
Nee, aber ich meine, so richtig, vielleicht überspringen wir mal die ganzen Schüler. Also ich meine, sicherlich auch nochmal von Jugend B zu Jugend A ist wahrscheinlich so ein großer Cut nochmal. Also ab Jugend A kann man, jetzt komme ich durcheinander, doch, ab Jugend A und Junioren sind ja so die letzten 4 Jahre, bis man dann zu den Männern, zu den Frauen kommt. Also es ist die Altersstruktur von 15 bis 19. Also ich glaube, also sind immer zwei Jahrgänge zusammen, 18, 19 ist Junior und 16, 17 dementsprechend Jugend A. Und das ist ja dann, ab da fängt es ja an, professioneller zu werden. Also ab da kann man theoretisch an den Stützpunkten in Nürnberg, Saarbrücken, Freiburg, Potsdam unter anderem auch auf eine Sportschule gehen. Also man kann sich halt quasi dazu committen, an den Stützpunkt auch zu kommen, da dann auch zu trainieren beim Bundestrainer, beim Landestrainer, beim Stützpunkttrainer, je nach Stützpunkt. Und ab da gibt es ja dann quasi Möglichkeiten, auch in eine Förderung zu kommen. Also sag mal da was dazu, was da, also ich meine, dann ist es ja wahrscheinlich so eine Mischung aus Bundeskader, Landeskaderebene, dass beide so ein bisschen was machen.
Genau. Also in dem Alter, ich muss noch eine Korrektur, du kannst auf die Stützpunkte schon ab Jugend B.
Okay, aber ich meine, das ist ja nicht der normale Weg so, ne?
Aber ich bin tatsächlich auch mit 14 an Bundesstützpunkt. Also mit dem Alter von Jugend B
schon. Bist du da schon auf dem Gymnasium? Ja, oder? Obwohl, das ist ja auch wieder, nee, ich bin immer so, nee, ich bin ja so, nee, ich denke immer so, Berlin, aus Berlin, in Berlin kommst du erst zur 7. Klasse aufs Gymnasium.
Aber klar. Ja, du bist wahrscheinlich noch 5-mal sitzen geblieben und dann echt mit 16 erst aufs Gymnasium.
Ja, dann habe ich trotzdem Abitur bekommen.
Nils war Gymnasium.
Ja, aber ich muss ja, ey, man muss ja, es ist gar nicht so einfach, man muss das ja voll zurückrechnen. Also 2006 habe ich Abitur gemacht, also zur 7. Klasse muss ja 7 Jahre davor, ich habe 7 Jahre Schule gemacht. Also weil man 7 Jahre Schule machen musste. Es gibt ja auch Bundesländer, wo man so 6 machen muss. Also bin ich 97. Ach krass, dann bist du ja mit 11, 12 schon auf dem Gymnasium. Ja, okay, ich nehme alles zurück. Dann bist du 10. Klasse, ja.
Genau, also Jugend B fängt es halt an, dass du die Deutschlandcups hast. Also da kannst du das erste Mal Wettkämpfe auf nationaler Ebene machen, gegen andere Landesverbände auch. Ich weiß nicht, Mika, warst du da schon dabei? Jugend B?
Ja, war ich auch von Anfang an.
Ja. Was ja, war dein erstes da Race? So, wie viel da warst du da?
Forst, ich war 29. glaube ich in Forst und dann
da war ich 22. DM. Geil.
Ja, und bei der DM war ich dann 20. in Grimma.
Oh, da warst du vor mir, da war ich nämlich auch, glaube ich, 22. Oder 23.
Ja, meine Mom hat eh letztens so eine Ergebnisliste in so einem alten Ordner gefunden, mir mal so geschickt, war echt ganz witzig. Also, wie wir schon letzte Woche hatten, so echt viele sind jetzt heute noch immer dabei und halt auch echt gut so. Nee, ist spannend zu sehen.
Ja, manchmal ist geil, alte Ergebnislisten nochmal so zu haben. Ne?
Ja.
Und ich meine, so manche Sachen hast du einfach mal komplett ausgeblendet.
Ja.
Ja, ist schon nice.
Nee, aber so, nee, genau. Also Jugend B, Jugend A war halt auch so dann immer diese deutschen Cups so das höchste der Gefühle quasi. Und irgendwann kam halt dann den Schritt zur Junioren, ist das nur, also quasi zur Europameisterschaft und WM machen, aber ich glaube, das geht erst ab Junioren, oder?
Du kannst als Jugend A schon dran teilnehmen. Genau. Wie ist es, U19 quasi theoretisch alle bis, also ab über 19 ist dann der Switch zu U23 und alle, die drunter sind, können da mitmachen. Aber du hast natürlich, weiß ich nicht, wenn du halt 16 bist, musst du dich gegen 18-Jährige durchsetzen oder 18-19-Jährige durchsetzen. Dementsprechend wenig Jugend-A-Athleten qualifizieren sich dann natürlich für eine WM, EM, weil es gibt ja auch nur eine begrenzte Anzahl an Plätzen. Also ich glaube, da sprechen wir ja schon besten 4-5 Athleten, die dann ein Ticket bekommen?
In den guten Jahren. Also meine Schwester hat tatsächlich schon, die war sehr früh entwickelt. Die war im ersten Jahr Jugend A, die sich schon für EM und WM qualifiziert. Aber wie du sagst, du kämpfst halt gegen 4 Jahre Ältere teilweise oder 3 Jahre Ältere. Und bei den Jungs war das eigentlich immer so, dass der erste Juniorenjahrgang oder zweite Juniorenjahrgang dann eigentlich immer die Plätze weggenommen hat, so ungefähr. Und wenn du Jugend B bist, machst du ja noch die Supersprintdistanz. Also da machst du noch 400 Meter Schwimmen, 10 Kilometer Radfahren und 2,5 Kilometer Laufen. Und erst ab Jugend A kommt dann Sprintdistanz. Und genau, die Tickets werden dann eigentlich, also redet man immer so von Tickets, die Quali für Jugend- oder Junioren-Europameisterschaft und Junioren-Weltmeisterschaft werden dann eigentlich immer so an diesen Deutschland-Cups vergeben, an die besten 2, besten 3. Und in seltenen Fällen gibt es mal 4 Plätze, weil irgendein anderes Land seine Slots nicht nimmt oder so. Aber in der Regel kann man ausgehen von 3 pro Nation. Wir waren damals sehr erfolgreich in der Jugend. Deswegen hatten wir auch mal 4, aber es gab, glaube ich, auch schon mal Zeiten, wo nur 2 internationale Plätze zur Verfügung standen. Aber zurück zum roten Faden. Die Unterstützung in dem Bereich kommt eigentlich immer noch hauptsächlich von den Ländern, also von den Landeskadern oder über den Stützpunkt. Wir in Bayern waren da ziemlich privilegiert, glaube ich. Wir haben sehr viel Unterstützung bekommen. Also ich glaube, ich habe für meine Trainingslager irgendwie so 10 Tage Mallorca, 150 Euro Eigenanteil. Ich glaube, das war in anderen Landesverbänden schon auch anders. Also ich kann mal Nika fragen.
Ja, ich hatte 2 Wochen Mallorca, war bei uns immer so ungefähr 1.100 bis 1.300 Euro.
Ja, krass.
Hotel, halt alles drum und dran mit Flug und so. Aber halt auch vor, mittlerweile schon fast 10 Jahren. Also wären das heute wahrscheinlich eher so 1.600 bis 1.800 Euro. Also hatten wir da finanziell wenig Support. Auch so andere Lehrgänge waren, war eigentlich, glaube ich, immer noch ein Eigenanteil so mit dabei. Und dass man jetzt generell jetzt irgendwie so Förderung, also ich meine, klar, wenn wir noch nicht mal Trainingslager bezahlt kriegen, dann kriegst du natürlich auch jetzt nicht noch ein monatliches Gehalt oder so, aber also wie gesagt, da waren wir ganz, ganz weit von entfernt. Aber gibt es das überhaupt schon auf der Ebene quasi dann?
Also vom Land nicht, aber genau wie Nils sagt, es gibt ab dem Jugendalter, wenn du im Nationalkader bist, also da gibt es dann Nachwuchskader 1 und Nachwuchskader 2. Mhm. Für Nils zum Verständnis, das war früher DC-Kader und C-Kader.
C-Kader. Die DC-Kader hat nie was bekommen, meines Wissens. Ich glaube, C-Kader.
Genau, und da gab es nichts. Sein. Und du musstest C-Kader sein, um was zu bekommen. Ist jetzt immer noch so. Es gibt jetzt so eine Sporthilfereform, die gilt ab diesem Jahr. Da darf dann der Verband drüber entscheiden, wer welches Geld bekommt im Nachwuchs. Aber grundsätzlich bekommt da, also der NK1, glaube ich, habe jetzt 300 Euro im Monat. Also das ist dann so das erste Mal, wo vom Nationalkader auch Geldförderung kommt. Ansonsten unterstützen die dann in dem Bereich auch schon mit Trainingslagern. Also ich glaube, es gibt ein einen Klimalehrgang in Mallorca jedes Jahr. Der wird komplett von der DTU finanziert. Der ist meistens so 2 Wochen lang. Und außerdem, wenn du dich eben für Europameisterschaft oder WM qualifizierst bei den Junioren, gibt es da auch nochmal so Vorbereitungslehrgänge, die dann auch zwischen 10 und 12 Tage lang sind. Die werden auch komplett übernommen. Und genau, die Meisterschaften, da musst du auch nichts zahlen. Also Flüge, Unterkunft, wird alles gezahlt. Und zusätzlich ist es auch jetzt so, dass es einen Fonds gibt in der DTU für Europacups, weil, also Junioren-Europacups. Die wären nämlich auch interessant ab dem Alter von 18, 19. Da kannst du dich dann das erste Mal auch international vergleichen. Und da wird jetzt einer im Jahr zentral finanziert und ich glaube vielleicht sogar noch ein zweiter. Das läuft dann aber auch eher für die Bundeskader. Also die haben dort dann schon ganz guten Support und haben natürlich auch in den Trainingslagern immer Trainer, Physio mit dabei, eine Leistungsdiagnostik einmal im Jahr im IAT, also Institut für angewandte Trainingswissenschaften, und noch so Kleinigkeiten wie ein paar Radklamotten, ein paar Laufklamotten, Präsentationsklamotten von der DTU. In den letzten Jahren war On auch immer Sponsor, hast du noch 2 Paar Laufschuhe im Jahr bekommen. Also noch so ein paar Materialsachen, über die man sich natürlich im Juniorenalter auch sehr freut.
Jetzt nicht mehr, oder was?
On ist tatsächlich raus, ja.
Also nee, jetzt freut man sich nicht mehr.
Ja, also gut, so, jetzt, also ich muss zugeben, so ein paar Laufschuhe waren früher schon besonderer als jetzt.
Ja. Obwohl, ist nicht Sud jetzt mittlerweile Sponsor, Klamottensponsor von der DTU?
Genau, ja. Ja, also Castelli war jetzt der letzte Olympiazyklus und ab jetzt ist Sud, mir auch am Anfang erstmal unsicher, aber Sud ist die Mutterfirma, die wurden aufgekauft, von oder? Castelli.
Oder anders, sogar Mutterfirma. Ich hätte jetzt gedacht, Castelli hat Sud aufgekauft und die haben jetzt quasi nur so ein Cut gemacht, dass Sud quasi Triathlon abdecken soll und Castelli den Radbereich.
Ich glaube, es ist andersrum.
Ah, okay.
Ist ja letztendlich auch egal. Also ich glaube, für die Athleten ist das Wichtigste, dass der Einteiler der gleiche bleibt. Der ist nämlich echt sehr gut gewesen, hat also super dünnes Material und auch im Schwimmen sehr schnell. Ist ja bei der Kurzdistanz fast noch wichtiger als die Aerodynamik am Rad, würde ich mal sagen. Aber der war insgesamt ein ganz gutes, also echt ein guter Kompromiss aus Aquadynamik und Aerodynamik.
Okay. Wie sind wir denn jetzt quasi auf dem Sprung zu den Männern, Frauen? Man kriegt ungefähr je nach Kader von der Sporthilfe ungefähr 300 Euro, plus halt die ganzen Zulagen, was ausgewählte Wettkämpfe angeht und Trainingslager, Leistungsdiagnostik, etc., bisschen Klamotten.
Und ich denke mal, immer jetzt noch Support vom Land. Also der ist fast immer noch mehr wert, würde ich sagen. Also Landeskader war immer noch viel Unterstützung für Trainingslager.
Ja.
Eigentlich auch kostenloser Trainer, wenn du im Landeskader bist. Der schreibt dir dann deine Pläne. Und diese Infrastruktur, das darf man ja eigentlich auch nicht vergessen. Also wenn du jetzt am Stützpunkt bist, hast du ja auch noch kostenlosen Zugang zu Gym, Turnhalle, Schwimmhalle natürlich, Laufbahn. Also das kann ja, da musst du ja eigentlich im harten Fall überall dafür zahlen.
Du wirst es ja nie erleben, aber das weißt du erst zu wertschätzen, wenn du wirklich mal was bezahlt hast. Also ich meine, Mika lacht sich ja gerade einen ab, du warst vorhin nicht dabei, dass er hier in Namibia nur 80 Euro für Facilities bezahlen muss für 2 Wochen. Ja. Aber ich meine, das kann schon ganz schön ins Geld gehen. Und ich glaube, das ist ja auch, wenn man das nachher so ein bisschen miteinander vergleicht, was man für einen Support bekommt, was so diese Grundausstattung angeht. Das ist halt wirklich immens, also auf dieser Kostenseite. Und ich glaube, das ist halt auch so der riesengroße Unterschied, weil wenn du dann irgendwann auf die Langdistanz gehst, hast du halt das alles nicht. Und klar hat man mal hier irgendwie einen Kumpel, der für einen Social Media macht, dann hat man vielleicht noch jemanden, der oder einen Trainer, der bei dem man dann so mittrainiert und hier und da was, also dass man vielleicht dann nur am Ende vielleicht für die Hälfte bezahlen muss, aber wenn man halt ganz hart auf hart das wirklich aufsummiert, ist es ja schon eine Förderung, wo du schnell in 5-stellige Bereiche kommst. Also auch Trainingslager, etc. Zwar, klar, merkt man das nicht so, weil du zahlst dir dann trotzdem irgendwie vielleicht noch deinen Eigenanteil von ein paar hundert Euro. Aber ich weiß nicht, Mika muss wahrscheinlich jetzt Namibia erstmal 2.500 als Vorkasse irgendwie da hinlegen, in der Hoffnung, dass das halt irgendwie wieder zurückkommt. Und das ist halt krass, weil du fängst ja nicht bei Null an, so wie irgendwie auf der Kurzdistanz, sondern du fängst halt bei minus, weiß ich nicht, war es gesponnen, je nachdem, was, wo du ins Trainingslager hinfährst oder so, aber so eine Vorbereitung, fängst du halt dann schon irgendwie bei minus 15.000 an, so doof gesagt. Ja. Und dann musst du natürlich erstmal das ganze Ruder umdrehen.
Ja, dann lass uns doch direkt zur Elite gehen, weil da wird es jetzt eigentlich wirklich interessant. Hier haben wir natürlich nicht mehr so viel Länderunterstützung. Also der Bayern-Kader macht tatsächlich im U23-Bereich auch noch sehr viel. Aber wenn du aus der U23 raus bist, also über 23 Jahre alt, dann fällt es weg und dann bist du ja sozusagen musst auf eigenen Beinen stehen oder eben durch den Nationalkader abgedeckt sein. Und ich würde jetzt einfach mal, ja genau.
Also kurz noch so, in Bayern, ja, U23 ist gute Förderung. Bei mir zum Beispiel aus Niedersachsen war dann quasi Schluss. Also ich war zwar noch im Landeskader, aber ja, so richtig profitiert von der Förderung habe ich dann nicht mehr. Ich hätte halt noch, also ich habe dann halt ja auch in Darmstadt gewohnt, auch nicht mehr in Niedersachsen. Das heißt, ich habe so Stützpunkttraining nicht mehr wahrnehmen können. Und Trainingslager hat meistens da auch nicht so richtig reingepasst. Und das ist aus meiner Sicht so, also ich hatte das Thema hier so mit aufgebracht, weil ich letztes Jahr echt positiv überrascht war hier in Namibia, so von dem Support, den ihr bekommt so als Athleten von der DTU. Und es wird ja immer nur schlecht eigentlich über die DTU geredet, aber also ich fand das schon echt, echt gut so. Und 22 konnte ich es ja auch mal ein bisschen miterleben, als ich mal ein Jahr im Kader da war. Aber das ist aus meiner Sicht echt einer der größten Kritikpunkte, wenn du aus den Junioren raus bist und jetzt nicht aus einem Land halt kommst, wo immer noch guter Support ist in der U23 und wenn du halt nicht an einem Stützpunkt oder so bist, sondern so halt wie ich, sag ich mal, in Häkchen frei bist. Also du bist jetzt nicht in einem Kader drin, weil du jetzt nicht der Überflieger bist in Junioren. Ich habe da halt dann keinen Kader geschafft, halt auf Bundesebene. Und ja, dann bin ich halt nach Darmstadt gezogen zum Studieren und dann lag es quasi an mir, noch mich halt um alles zu kümmern, das weiter durchzuziehen, das halt auch zu finanzieren. Ich meine, da war ich, hatte ich halt einfach das Glück so, dass meine Eltern das Studium halt so supporten konnten, dass ich dann nicht nebenbei noch arbeiten musste. Aber ich war halt schon wirklich primär Student und halt nicht Sportler. Hätte Trainingslager finanzieren müssen. Dann kam ja halt Corona so, dann hat sich das eh erledigt, aber ich war halt komplett auf mich alleine gestellt, obwohl ich jetzt gut war in Junioren, also ich war halt so Top 10, aber ich habe es halt nicht Top 5 oder aufs Podium geschafft jetzt so bei der DM. Ich weiß nicht genau, was da das Kriterium gewesen wäre, aber ist ja auch egal, auf jeden Fall. Ich hatte schon durchaus Potenzial so, aber ich habe es halt nicht ganz dahin geschafft. Und dann dieser Schritt zwischen ist gerade so zu schaffen, dann hast du halt echt erstmal guten Support. Das kann Simon gleich nochmal genau drauf eingehen, was dann quasi alles kommt. Aber ich will jetzt quasi auf die eingehen, die es eben gerade so nicht schaffen. Da hängst du dann echt komplett in der Luft und wirst, ich hatte halt das Gefühl, dass ich überhaupt keiner mehr für mich interessiert in der DTU. Mein Landestrainer hat sich da echt noch für mich eingesetzt. Aber das weiß ich noch bis heute, was da für eine Mail mal kam seitens der DTU, noch mit dem damaligen Bundestrainer Fares, der da war. Ja, kann ich jetzt ja auch so sagen, so, das war schon echt hart für mich so, damals, Anfang 2020. Das wurde mir wirklich so das Gefühl gegeben, so, dass man sich da nicht für mich interessiert. Und dementsprechend hatte ich dann vielleicht sogar das Glück, dass dann Corona kam, dass ich dann trotz Studiums immer noch ganz gut durchziehen konnte und halt im nächsten Jahr einfach es halt mal auf der Mitteldistanz probiert habe. Aber ich wäre jetzt nicht bereit gewesen, halt zu Afrika Cups oder sowas zu fliegen, alles auf meine eigenen Kosten und so, ohne dass ich da unterstützt werde oder hätte es halt auch gar nicht logistisch und finanziell alles halt machen können mit Studium so. Aber ja, genau, das so als kurzer Kritikeinschub nochmal. Wie gesagt, ich wollte jetzt gar nicht zu viel kritisieren. Lass uns jetzt mal gleich wieder auch eher auf die guten Sachen so kommen, aber das nur kurz so als Einschub nochmal zwischendurch.
Ja, aber gut, aber dass das du es sagst,
definitiv ist berechtigt.
Nee, also Es kann halt wirklich so Kleinigkeiten ausmachen. Also, weißt du, es sind halt so diese 3-4%. Dann ist vielleicht ein Rennen, einer kommt rein, der andere kommt nicht rein. Und das kann halt so einen Impact haben. Aber ich meine, das ist halt irgendwo Sport, ne? Also,
Ja, und ich meine,
das
auf
ist
der
halt.
anderen, genau, also ist jetzt ja auch nicht so, dass ich jetzt eine. Also gut, ich würde schon einfach aus menschlicher Sicht, sehe ich da schon, also würde ich das ganz klar kritisieren und sagen, das geht nicht so, da so mit denen halt umzugehen. Und man kann, zumindest könnte man anders, einfach mal auf die Athleten nochmal zugehen, kommunizieren und sowas, aber sich gar nicht zu melden, so, ist ganz klare Kritik. Auf der anderen Seite, ich meine, jeder denkt von sich wahrscheinlich, oder viele denken von sich so, dass sie vielleicht es doch nochmal schaffen könnten. Man denkt ja manchmal noch mit über 30, so, die es dann immer nochmal probieren. Und wenn du dann jedem eine Chance geben würdest, ginge das natürlich auch nicht. Also deswegen, ich habe jetzt hier auch nicht die ganz super, super klare, ja, den super klaren Vorschlag, aber ja, wie gesagt, vielleicht mal einfach mit dem Athleten ins Gespräch gehen, ein paar mehr Hintergründe abfragen, so wie waren deine Trainingsbedingungen mit Schule und sowas. Da kann ja eigentlich auch, denke ich, ein guter Coach oder quasi ein Nachwuchsbetreuer ja auch schon ein bisschen rauslesen, wie gut da die Bedingungen waren, wie da vielleicht noch das Potenzial ist und sowas. Aber
Ja,
ja, wie
pass auf,
gesagt, ich habe jetzt
ich will da
als auch
gleich
nicht
mal
die perfekte
reingrätschen.
Lösung. Ja.
Weil es gibt nämlich jetzt auch Ansätze von der DTU, so einen Nachwuchsfonds einzurichten und eben genau diese Athleten so ein bisschen abzufangen, die in der U23 vielleicht noch nicht das geschafft haben, sich zu, oder in dem Juniorenalter, sich so zu entwickeln, dass sie direkt im Kader sind, sondern auch die Möglichkeit, dann in Trainingslager mit der DTU dann mitzufahren, mit dem U23-Kader eben. Also wird jetzt dieses Jahr, glaube ich, das erste Mal auch gemacht, dass da Leute noch eben ergänzt werden. Wer Lust hat und eben nah dran ist, wird dann auch eingeladen, dass die Trainingsgruppe auch ein bisschen größer wird dort. Und eben trainermäßig ist man auch dran. Da bin ich aber nicht ganz auf dem neuesten Stand oder ob es da überhaupt einen neuesten Stand gibt, so eine Art U23-Trainer mit zu installieren, der sich vielleicht genau um solche Sachen kümmert. Also da wirklich
Cool.
versuchen, halt möglichst viele durchzubringen. Weil wie du sagst, das letzte Juniorenjahr ist enormer Knackpunkt. Also wenn du da performst, dann bist du im Versorgungshimmel. Dann kannst du eben eine Sportförderstelle bekommen bei der Bundeswehr, bist im Kader, bekommst Trainingslagerbudget, Weltcupbudget, bist bei den zentral finanzierten Maßnahmen mit dabei, also sowas wie Namibia zum Beispiel, hast Physiobetreuung vor Ort, bekommst Trainer, also da bist du dann komplett eigentlich abgesichert.
Und
Und
hast kriegst halt
wenn
noch
du
ein
es,
Gehalt, ne?
genau,
Was halt,
bekommst ein
was man
Gehalt.
noch, also zu allem, was halt vorher passiert ist, gerade wenn man halt eine Sportförderstelle übernimmt, wer ist hier Bundespolizei oder auch Landespolizei, dann ist man ja weitestgehend ja auch finanziell abgesichert. Also bei der Bundeswehr ist es ja dann immer so eine Sache auf Zeit. Ich weiß gar nicht, mit was steigt man jetzt mittlerweile an? Also du bist ja dann Soldat auf Zeit und hast
Also man ist
wahrscheinlich irgendwie.
erstmal, also ich würde nochmal unterscheiden zwischen Polizei und Bundeswehr. Polizei ist auch wirklich nicht geschenkt, da muss man auch ein bisschen Ausbildung machen und das ist echt auch ein Aufwand.
Obwohl bei der Bundeswehr muss man jetzt ja auch nur noch irgendwie 4 Wochen Grundausbildung machen, oder?
Ja, genau, also Bundeswehr ist eben, würde ich dahin im Vergleich dazu sagen, deutlich einfacher. Also da bist du natürlich nur einmal im Jahr 4 Wochen in irgendeinem Lehrgang. War ich auch. Immer jedes Jahr eigentlich 4 Wochen statt Off-Season. Ist natürlich dann auch so eine kleine bittere Pille, die du da irgendwie schlucken musst, aber dafür steigst du halt mit, ich glaube, 1.800 € netto ein. Und das geht dann so Jahr für Jahr, Stück für Stück hoch. Und bei der Polizei hast du halt wirklich eine Berufsausbildung und bist danach auch Polizist. Aber du musst dich halt für 4 Jahre, glaube ich, auf jeden Fall knechten lassen. Und hast auch wirklich viel Ausbildung, wo du halt drin sitzt, Prüfungen schreibst. Und das ist auch nicht ganz einfach, den Sport damit unterzubringen. Bundeswehr ist halt weniger Zeitaufwand, aber dafür hast du danach, wenn du raus bist, keine Ausbildung und bekommst auch nicht weiter Geld. Also, ja.
Und Bundeswehr, hast du ja nicht nur das Finanzielle, also erstmal ist ja netto, ne? Und noch nach Versicherung und sowas,
Ja, Krankheit, du
ist
hast
doch
ja
da
auch
auch mit drin,
Rente.
oder? Weil das sind halt auch wieder so Sachen, die man jetzt nicht so direkt auf dem Schirm hat, Weil das sind halt auch so, wird Nils ja auch wissen, halt auch nochmal einfach Geldfresser so, die jetzt auf mich zum Beispiel, die halt bei mir halt Alltag sind oder bei jedem anderen halt auf der Mittel- und Langdistanz. Und all so Sachen läppern sich halt und das bist du da halt auch, hast du die Probleme ja auch nicht. Oder was ist das
auf jeden
Problem,
Fall.
Aber die Ausgaben.
Ja. Also pass auf, ich würde mal kurz eine Auflistung machen, damit man mal grob eine Übersicht hat, was man jetzt alles bekommt, wenn man im Elite-Kader ist. Also es gibt grundsätzlich den Unterschied Olympiakader und Perspektivkader. Der Perspektivkader ist die Perspektive auf Olympia sozusagen für den nächsten Zyklus und ist auch von den Quali-Voraussetzungen her schon wirklich sehr anspruchsvoll. Also da reden wir dann von Top 80 der Welt im U23-Bereich. Wenn du in der Elite bist, musst du in den Top 30 sein in der Weltrangliste. Also es ist wirklich bei dem kompetitiven Niveau gerade sehr, sehr schwer. Genauso würde ich das auch einschränken mit der Bundeswehr. Da gibt es halt nur 11 Sportförderstellen für die Bundeswehr, für alle Triathleten in Deutschland, also Männer und Frauen zusammen. Und da muss auch erstmal eine frei sein und du musst die Leistung haben, damit du die bekommst. Dann hast du auch immer nur einen ein- oder maximal 2-Jahres-Vertrag, also steigst als freiwilliger Wehrdienstleistender ein. Und wenn du dann in einem Jahr nichts leistest, ohne verletzt zu sein oder sonst irgendwas, kann es halt auch wirklich sein, dass du knallhart rausfliegst dann. Also da ist man schon vom Verband so gewillt, dass man die individuelle Situation beobachtet. Und wenn da jetzt jemand verletzt war, kann man dem auch mal so einen Ergänzungskaderstatus geben und damit in der Bundeswehr wieder ein Jahr verlängern. Aber wenn du halt keine Leistung zeigst, kann es sein, dass du auch rausfliegst nach dem Jahr. Also es ist jetzt nicht so, dass man sich da ausruhen kann. Du bist abgesichert, aber du musst trotzdem jedes Jahr deine Leistung bringen und den Kaderstatus bestätigen. Aber wie gesagt, wenn du das alles hast, dann hast du erstmal diese Sportförderstelle, gehen wir mal ungefähr von 2000 Euro netto aus, je nach Verweildauer plus minus, also am Anfang ein bisschen drunter, ab so 4-5 Jahre ein bisschen drüber. Dafür musst du eben ungefähr 5 Lehrgänge machen, a 4 Wochen in deiner gesamten Karriere. Dann hast du die Sporthilfe. Wenn du eine Beamtenstelle hast, bekommst du 150 Euro von der Sporthilfe. Wenn du keine Beamtenstelle hast, bekommst du als Perspektivkader 700 Euro, als Olympiakader 1000 Euro im Monat.
Was ist Bundeswehr? Ist das eine Beamtenstelle, theoretisch?
Ja, also Sportförderstelle, genau.
Ah, okay.
Also ich habe von der Sporthilfe noch 300 Euro bekommen. Ab diesem Jahr wären es nur noch 150. Die haben ein bisschen reduziert, dafür mehr in die Jugendarbeit. Also dafür kommt die... Der Nachwuchs bekommt dafür wieder ein bisschen mehr. Ist eigentlich gut gelöst, finde ich. Dann hast du zusätzlich die Angebote Sportpsychologie, Ernährungsberatung, Sportstättennutzung, Karriereberatung, das ganze Zeug. Und dann kann man noch aufteilen zwischen Wettkämpfen und Trainingslagern. Trainingslagern hast du eigentlich 1 bis 2 zentral organisierte Maßnahmen. Also jetzt zum Beispiel Livigno, Wintertrainingslager und jetzt im Februar 4 Wochen Namibia in der Höhe. Und hast zusätzlich noch für deine eigene Orga ein Budget, damit kommt man auch ungefähr nochmal auf ein volles Trainingslager. Also du kannst 3 Trainingslager im Jahr machen, ohne irgendwas zu zahlen. Dann hast du Wettkämpfe, da wird im WTCS-Bereich, also auf höchstem Niveau, alles finanziert. Das heißt Flug, Hotel, eigentlich ist da alles drin. Auf Weltcup-Ebene musst du alles selber finanzieren, aber hast auch noch ein Athletenbudget. Wenn du im Kader bist, da kann man ungefähr 2 bis 3 Weltcups machen, je nachdem, wo die sind. Also in Asien eher nur 1,5 bis 2. In Europa kannst du schon mit dem Budget auf jeden Fall 3 Rennen starten. Internationale Meisterschaften werden auch noch alle übernommen. Und das Athletenbudget hängt auch noch ein bisschen am Kaderstatus. Also Perspektivkader bekommt ein bisschen weniger als Olympiakader. Genau, also das mal so zur Auflistung.
Was du noch vergessen hast, jeder hat ja noch ein Bundesliga-Team, da kommt ja noch was on top.
Also man ja gut, hat ja aber da sind wir jetzt ja schon bei Wettkämpfen und Preisgeld eher.
Ja, ich meine, klar, das ist das, was so auf Verbandsebene dann quasi alles passiert. Aber ich meine, das ist ja dann auch noch nicht alles. Also wenn du ja erstmal auf dem Niveau bist, dass du in diese Förderung halt reinkommst, hast du ja noch Möglichkeiten. Oder alles, was du ja bekommst, was du gewinnst an Preisgeldern, kommt ja alles on top. Also du hast ja in dem Sinne keine Kosten, sondern wenn du jetzt im Weltcup irgendwie 12. Platz bist, die 1.000, 1.500 Euro am Preisgeld, die du gewinnst, die kriegst du ja mehr oder weniger zur freien Verfügung, weil du musst ja davon nichts gegenfinanzieren. Und ich meine, ähnlich ist es halt auch, Bundesliga-Rennen, viele haben ja wahrscheinlich einfach auch einen Vertrag mit dem Bundesliga-Verein, dann kommen vielleicht noch 200-300 Euro hier mal dazu, mal da dazu. Also es ist schon so, ich sage mal, auf der Langdistanz hast du ja eher ein Ausgabeproblem. Das hast du auf der Kurzdistanz hast du nicht. Also du hast halt, du hast vielleicht auf der Einnahmeseite nicht so viel zu stehen, aber das, was du hast, das steht dir dann halt auch irgendwie zur freien Verfügung, was halt so ein riesengroßer Vorteil ist.
Also ich würde sagen, wenn du in der Kurzdistanz gut unterwegs bist, über den Verband abgesichert bist in Deutschland, müsstest du, also wenn ich jetzt zum Beispiel Kurzdistanz aufgehört hätte, aus allen Förderungen rausgefallen wäre und mich auf eigene Beine gestellt hätte, denke ich so, auf jeden Fall 60.000 Euro im Jahr hätte ich auf jeden Fall mehr Umsatz machen müssen, damit ich da rauskomme, wo ich jetzt rausgekommen bin.
Ja, wahrscheinlich schon. Ich also auch. So eine Saison kostet schon das wahrscheinlich so in den Bereichen, ja. Also mit den ganzen Reisen und sowas, ja.
Ja, und gut, das ist
gut,
halt
dass
so
du nie rausgefallen bist, ne?
Ja, gut, dass ich immer dabei war.
Ja, und ich glaube, das und 60.000 musst du halt auch erstmal machen. Also das kriegst du jetzt halt auch nicht, wenn du mal irgendeinen 70.3 gewinnst. Und irgendwie, ja, also da hast du halt nicht 60.000 so. Und dann genau, noch ganz zu schweigen mit Steuern und so Geschichten.
Auf jeden Fall.
Und halt, du kriegst es ja halt auch nicht nur in Häkchen, nur für die Resultate. Gerade halt heutzutage, wie gesagt, da reicht halt nicht, ein paar Rennen zu gewinnen. Wenn es jetzt nicht gerade T100 ist oder Podium, sag ich mal, so in dem Bereich auf der allerhöchsten Level T100 oder 70.3 WM oder sowas, sondern du musst dazu halt auch noch Social Media machen, was wir jetzt ja bisher noch kein einziges Mal angesprochen haben auf der Kurzdistanz. Und ja, wie gesagt, auf der Mittel- und Langdistanz ist das mittlerweile ganz klar der zweite Teil, der immer mehr quasi Anteil noch annimmt, je nach Partner.
Ja, genau. Vielleicht. Und ich glaube, das ist auch so ein Punkt, warum vielleicht ihr da auf jeden Fall viel besser seid als wir. Weil ja, auf der Kurzdistanz kannst du auf jeden Fall gutes Geld verdienen und gut leben, wenn du gar nichts machst. Und ich denke, auf der Langdistanz musst du wirklich sehr, sehr gut sein, wie so eine Anne Haug zum Beispiel, die im Social-Bereich einfach weniger macht, aber halt so krass ist, so gute Rennen macht, so viel Preisgeld gewinnt, so gute Sponsoren hat deswegen, weil sie einfach immer gut ist, um da eben zu überleben und was zu verdienen auch.
Ja, obwohl, und, ich mein, mehr als Anne Haug, viel mehr fällt einem dann auch nicht ein, ne?
Eigentlich ist Anne eher ein schlechtes Beispiel, ja, was das angeht. Eigentlich ist Anne noch ein Kurzdistanzler.
Ja, sagt sie auch immer im März.
Ja.
Ja, okay, 2016 ist sie, glaube ich, gewechselt, ne? Oder irgendwie irgendwann danach, 2017, 18.
Ja,
aber ich finde ja auch, das ganze System, so wie es ist, schafft ja auch ein bisschen falsche Anreize. Also ich meine, du hast es ja vorhin auch gesagt, wenn du halt, also ich meine, es gibt so verschiedenste Hürden. Weißt du, die erste Hürde ist, du musst Teil von dem System sein. Also du musst den Sprung spätestens in der U23 schaffen, um in dieses System halt reinzukommen. Dann geht es dir ja schon relativ gut. Aber, ich meine, dann haben wir halt das nächste Problem. Du wirst halt jedes Jahr immer verlängert für ein Jahr, maximal 2 Jahre. Also für 2 Jahre ist dein Sportfördergruppenplatz dein. Ich meine, bei der Polizei wird es ein bisschen anders laufen, aber die meisten sind ja schlussendlich bei der Bundeswehr. Hast du halt auch einen Vertrag für 2 Jahre und nach der Zeit oder ein Jahr, meistens, ich meine, früher war es immer so, du kriegst am Anfang 2 Jahre und dann wird es eigentlich jahrweise immer verlängert. Also du hast jedes Jahr eine Runde, Innenministerium, Spitzensportverband, wer sitzen da noch mit drin? DOSB, also so alles, was so Sportpolitik, ja, Rang und Namen hat,
sitzt
dann zusammen,
genau.
Und entscheidet quasi dann, ob du ein Jahr länger drin bleibst. Also ist ja das erste Ziel, was jeder, der in diesem System ist, hat, weiterhin in diesem System zu bleiben. Also sprich, die Kadernorm zu schaffen. Und diese Kadernorm würde ja schon für 90% des kompletten Erfolgs eigentlich sorgen. Also eigentlich, wenn du in diesem System drin bist, geht es dir halt viel zu schnell zu gut, aber du hast überhaupt gar keinen Anreiz, darüber hinaus erfolgreich zu sein. Weißt du, so vielleicht der nächste Punkt, noch mehr Geld zu verdienen, noch erfolgreicher zu sein, ist ja eigentlich erst so der Step, wenn du Weltmeister bist. Sowas in die Richtung. Weißt du, wenn du wie irgendwie der Ungerman, wo du halt irgendwie ein krasser Name bist, wo du dich dann auch selber vermarkten kannst, weil vorher alles, was du mehr bekommst, ob du jetzt am Ende dann, weiß ich nicht, also ich meine, Top 10 der Welt ist schon mega krass, aber ob du dann jetzt 8. oder 9. bist, hat für dich relativ wenig Auswirkungen. Wobei dann irgendwie für so ein Mika, ob der mal 4. oder 3. wird, brutalste Auswirkungen hat, weil du dann doch irgendwie auf verschiedensten Ebenen davon profitiert, weil halt dann 7 Sponsoren dir noch eine Prämie mehr oder weniger auszahlen. Und ich glaube, das ist so ein bisschen das Problem so auf der Kurzdistanz. Also dir geht es relativ schnell extrem gut, aber diesen Anreiz, dass es dir richtig, richtig gut geht, der ist halt auch total schwierig zu erreichen, beziehungsweise bis überhaupt nicht da. Und vielleicht erklärt das halt auch, warum manche Leute dann auch nicht nochmal besser werden. Also ich will mich ja nicht ausschließen. Also ich war früher ja auch so. Das erste Ziel, was du immer hattest, war dein Arsch für ein weiteres Jahr zu retten. Und dann bist du eigentlich hinter deinen anderen Erfolgen her, die ja eigentlich viel wichtiger wären. Weißt du, wie ich meine, Simon?
Oh, jetzt bist du gerade ein bisschen gehangen, aber ich versuche die Frage aufzunehmen. Also ich würde es ein bisschen anders sehen, weil dir ein 9. und 8. Platz fast nicht ausreicht, um in den Kader zu kommen inzwischen. Also es kommt darauf an, auf welchem Niveau.
Kommt aufs Rennen an, ne? Kommt aufs Rennen an. Also wenn du jetzt Top 10, also wenn WCTS 8. 9.
Ja, WCTS
dann auf jeden Fall 8.
oder 9.
Ja.
Aber ist es dann auf der Langdistanz, ist doch 8. oder 9. dann auch fast egal, oder?
Ja, 8. 9. wahrscheinlich schon, ja.
Ja, 8. 9.
Also in Hawaii schon. Ja. Du darfst halt nicht 11. werden, so gefühlt.
Ja. Hey, ich würde auch sagen, in der Kurzdistanz ist...
Obwohl 8. und 9. Platz, boah, ich weiß gar nicht, wie das in der Preisgeldstruktur ist. Vielleicht nicht 8. 9., aber so 5. 4. und so, dann kannst du teilweise irgendwann schon immer verdoppeln oder halbieren, je nachdem, in welche Richtung du halt gerade guckst. Das kann schon, also gerade so dieses Podest oder Nicht-Podest, kann schon einen riesengroßen Unterschied sein. Wobei in der ganzen, nennen wir sie mal jetzt DTU-Geschichte, so ein 3. und 4. Platz lange nicht so einen großen Unterschied ist. Das ist halt dieses, was du in diesen Preisgeldauflistungen siehst. Weiß ich nicht, das ist bei World Triathlon ja relativ fair noch gelöst. Also dass die Sprünge sind jetzt nicht so extrem groß. Dann kriegst du vielleicht für den 3. Platz, weiß ich nicht, 5.000 Euro und für den 4. Platz kriegst du 4.000 Euro, so 3,5.
Ja. Und einen Einschub kurz von mir, weil ich muss mich jetzt gleich hier hinlegen. Hier ist schon ein bisschen später als bei euch. Eine kurz noch Gedankeneinschub so, was Nils jetzt gerade gesagt hatte. Wir haben jetzt gerade Social Media so ein bisschen eher als negativ dargestellt. Man kann es aber wiederum auch als eine Chance sehen, nämlich Bundeswehr etc. wirklich ja 100% ergebnisorientiert. Da juckt es überhaupt niemanden, ob jetzt dann Real 5 Millionen Aufrufe hat oder 5 Aufrufe oder wie viele Follower du hast. Das ist halt, dann bist du halt raus so. Ich meine, wir haben schon ein bisschen angedeutet, es gibt noch so ein bisschen so einen Ergänzungskader, halt, wenn man mal verletzt war oder so. Aber trotzdem, faktisch ist, dass es wirklich rein ergebnisabhängig ist. Und dann halt nach einem Jahr geguckt wird, eine Liste, jo, hast du erreicht oder hast du nicht erreicht. Während es bei Sponsoren halt so ist, dass du auch ein schlechtes Jahr mal durchaus überbrücken kannst mit halt guten Social Media Auftritt, mit vielleicht
einem Crash im Zielsprint oder so.
Mit so Geschichten, genau, mit einer Bildtitelseite so, da kannst du noch mal einen Bonus raushandeln. Oder halt hast du irgendwie Event-Organisationen. Ja, und sowas hast du halt, das interessiert halt die Bundeswehr nicht, ob du in der Bild bist oder nicht so. Das nur noch mal kurz als Einschub.
Obwohl, da hätte ich jetzt mal reingegrätscht. Also es kommt wahrscheinlich auf den Stützpunktleiter an oder den Bundeswehr, der die Kompanie leitet. Also wie gern der auch auf so ein Bild sich wiederfindet.
Ja, also ich würde zu der ganzen Thematik auf jeden Fall sagen, wie Mika, es ist mega die Chance, Social Media, so habe ich es auch immer gesehen, weil ich mir eben auch nicht sicher war, schaffe ich diese hohe Anforderung, Kaderstatus jedes Jahr zu bestätigen. In Deutschland ist gerade echt ein krasses Niveau und ich würde es Also ich verstehe deine Sicht, Nils, aber oh, ich weiß nicht, ob du mit der Sicht im Leistungssport nicht auf dem Niveau, wie es gerade ist, überhaupt weit kommen würdest. Also ich glaube nicht, dass sich jemand denkt, oh, ob ich jetzt 10. oder 11. bin, ist mir egal, oder ob ich jetzt 13. oder 14. bin, ist mir egal. Im WTCS wird eigentlich um jeden bis zum letzten Platz so gekämpft. Ne? Da gibt es Sprint-Finishes um Platz 30. Gut, Platz 35 ist auch Preisgeld-Cut-Off. Da wird's dann noch mal, da geht es dann noch um die Ehre so. Aber ich glaube, grundsätzlich ist schon jeder so drauf, dass er sagt, er kämpft um jeden Platz und jeder Platz zählt auch. Das ist dann nicht so, dass jeder Platz in der Außenwahrnehmung zählt. Also ob du jetzt 20. oder 23. wirst, das ist in der Außenwahrnehmung, glaube ich, völlig egal. Im Preisgeld sind es dann vielleicht auch nur noch 100 € oder so. Aber ich glaube, da geht es dir schon, wenn du wirklich für den Sport brennst, und das musst du eigentlich, um da auf dem Level erfolgreich sein zu können, ich glaube, dann ist es schon eigentlich unablässlich, dass du da so eingestellt bist.
Ja, vielleicht war das krass formuliert, aber du hast halt eine andere Drucksituation. Weißt du, du hast in dem Sinne, ja, also ich meine, wie gesagt, das, was deinen Arsch rettet, ist halt ein Jahr länger dabei zu bleiben. Das ist erstmal das, was du erstmal erreichen musst. Und danach ist ja alles, was du holst, sind ja nur noch Peanuts. Doof gesagt. Weil die
Ja, wobei.
60.000, die du ja selbst beziffert hast,
Ja.
die hast du ja gesichert, und ob du dann danach 1.000 € oder 2.000 € mehr gewinnst, macht dir erstmal keinen riesengroßen Unterschied fürs nächste Jahr. Oder also kannst du dir was Schönes dafür kaufen oder von mir aus irgendwas anderes damit machen. Aber im Großen und Ganzen verändert das deine Situation nicht.
Aber da ist es ja auch so wie auf den längeren Distanzen, wenn du mal vorne einschlägst und richtig gut bist, dann geht es ja nicht nur um 1.000, 2.000 €, sondern ich habe mal diese Price Money Breakdown hier auch in die Shownotes reingeklatscht. Das
Ja.
können wir gerne auch auf Instagram teilen. Wenn du ein WTCS gewinnst, dann machst du halt 19.000 Dollar.
Ja,
Wenn du Zweiter
also,
wirst, nur noch 12. Wenn du Dritter wirst, 8. Und dann geht es eigentlich in
aber
2000er Schritten runter.
das meine ich ja vorhin mit, das ist dann der nächste Step, der dann wieder interessant wird. Aber von unseren 11 Leuten, die gerade in der Sportfördergruppe sind, wie viele kommen denn in so Bereiche, wo es dann wirklich einen Unterschied macht? Das sind dann gar nicht mehr so viele. Das sind vielleicht in Deutschland, ich meine, bei den Frauen sind es gerade vielleicht 5, bei den Männern sind es, obwohl, da kommen wir ja schon fast wieder auf die 11. Ich meine, gerade ist wirklich
Ja,
viel. Aber so war
ist
es ja
wirklich
auch
krass
nicht
gerade.
immer. Und ich meine, wie viele von den Männern waren jetzt irgendwie Top 5 in den letzten 2, 3 Jahren? Zwei? Lasse.
Ja, Lasse und
Schombi?
Tim.
Ja, sind auch wahrscheinlich. Ja.
Schombi ist auch ab und zu mal vorne mit dabei. Also wir haben
Ja.
eigentlich schon gerade sehr hohe Qualität und das macht es eben auch unglaublich schwierig, in dem Kader zu bleiben. Also wenn du überlegst, so ein Valle Werns oder so, der war letztes Jahr ein bisschen hat er Pech mit Verletzungen. In dem Jahr davor lief es auch nicht ganz so gut, aber die Jahre davor war er auf Weltcup-Podiums, hat super konstante WTCS-Ergebnisse gemacht, Top 15 in der Welt teilweise. Und der hat es jetzt nicht in den Kader geschafft. Also der ist quasi, der war auch nie in der Bundeswehr,
Ja.
aber trotzdem hat er es jetzt, obwohl er immer noch sehr, sehr gut ist, hat es jetzt auch nicht in den Kader geschafft. Also das, weil das Niveau einfach gerade sehr, sehr hoch ist. Und weil du sagst Drucksituation, ich glaube, man hat bei den einzelnen Rennen wahrscheinlich schon ein bisschen weniger Druck als jetzt, wenn du reiner Langdistanzler bist. Dann hast du ja wirklich nur zwei, drei Rennen im Jahr, da musst du performen. Aber in der Kurzdistanz ist es auch wirklich so, du denkst dir nicht so, oh, ich habe ja noch 8 Chancen im Jahr, sondern du denkst dir jedes Mal aufs Neue so, heute muss es zählen. Ich muss heute das Schwimmen hinkriegen, wenn ich da kurz einen Moment unaufmerksam bin, ist der Zug beim Radfahren weg. Also da ist es halt so, da kommt es so auf jedes Detail an, dass du vor so einem Rennen auch enorm unter Strom stehst und auch in deiner, also in meiner Wahrnehmung zum Beispiel, ist auch immer, hat ja schon viel davon abgehangen, von gewissen Rennen.
Ja, also ich will niemanden abstreiten, dass der nicht 100% gibt oder so, ne? Also ich finde, also darum soll es in der ganzen Diskussion gar nicht gehen. Es soll eher darum gehen, so dieses, auf was für einer Ebene man irgendwie Druck bekommt. Und ich meine,
Meinst du
es
das
ist ja,
Sicherheitsnetz quasi?
ja, vielleicht ist es dann wie so ein Sicherheitsnetz, dass man halt dann
Ja.
irgendwie weich fällt, und so ein Anreiz, dass sich die Situation ja wirklich verbessert, kann ja auch irgendwas in einem beflügeln. Also beispielsweise, weiß ich nicht, wenn du als Langdistanzler nach Hawaii fliegst, da weißt du, du hast schon mal fucking 15.000 Euro, musst du da halt hinlegen oder 10.000. Ich habe keine Ahnung, was es jetzt gerade kostet, je nachdem, wie viele Leute du noch mitnimmst. Ja. Und du weißt halt auch, du gehst da hin und du hättest dir in einer normalen Welt für das Invest, was du da jetzt reingesteckt hast, hättest du dir ein Auto kaufen können. Und ich meine, das erzeugt ja schon auch eine gewisse Drucksituation.
Ja, stimmt, ja. Nee, das ist, wenn du es so sagst, verstehe ich deinen Punkt. Also auf jeden Fall, also die Fallhöhe ist größer. So.
Ja, also du kommst, also wenn du, wenn es nicht klappt, hast du mehr oder weniger ein Auto versenkt.
Ja.
Ja. Also es ist schwer miteinander so zu vergleichen. Also ich finde es total gut, dass es so Verbände gibt und was halt auch von der ganzen, was für eine Förderung drumher, was für eine Förderung da irgendwie alles so dahinter steckt. Und ich meine, du meintest es ja auch, Sportpsychologie, Ernährungsberatung, Laufbahnberatung, weißt du, also du hast ja über Deutschland oder über das deutsche Fördersystem die Möglichkeit, in alle Ebenen relativ leicht Support zu bekommen. Also es ist ja, weiß ich nicht, eine Mail und dann kannst du dich mit jemandem treffen, der quasi sich deinem Problem annimmt. Und das ist ja auch alles cool und das ist ja auch alles, das ist ja auch alles richtig so, also dass man gerade diesen Support bekommt. Aber ich denke trotzdem, es würde dem Ganzen besser tun, wenn es wie in so einer Treppe es so verschiedene Stufen gibt. Weißt du, so, dass du dann vielleicht nicht, wenn man das jetzt, wir sind jetzt vielleicht bei diesen 18.000 Euro von der Bundeswehr, mit dem jeder einsteigt und du hast der dann vorhin auch gesagt, keine Ahnung, ob der dann 8 Jahre dabei ist, der kriegt dann 2.200 Euro. Weißt du, es ist ja überhaupt keine Klassifizierung dazwischen. Aber ich meine, warum steigt man nicht mit 1.000 Euro ein und arbeitet sich da hoch und hast vielleicht oben raus die Möglichkeit, dann 3.000 Euro zu bekommen? Also jetzt gibt es ja nur dabei oder nicht dabei und nichts anderes dazwischen. Und wie gesagt, die nächste Stufe ist dann die Stufe, wo wir von, weiß ich nicht, da bist du so gut, sprechen wir von mindestens Top 10 der Welt. Das ist so der nächste Step. Alles andere dazwischen ist im Endeffekt dabei sein oder nicht dabei sein. Und es gibt vom System keine Förderung, die das irgendwie pusht oder die so das irgendwie aus einem rauskitzelt, was man vielleicht im Unterbewusstsein so drin hat.
Ja, das stimmt. Und da sind wir eigentlich auch schon wieder bei dem Punkt mit Vermarktung. Was war früher da? War die Langdistanz zuerst bekannter und erfolgreicher als die Kurzdistanz? Eigentlich ja nicht. Aber zuerst hat sich ja war ja die Langdistanz im Triathlon, dann hat sich die Kurzdistanz mit Windschattenfreigabe daraus entwickelt, war sehr bekannt und ich würde sagen, dann ist eigentlich, vor allem in Deutschland, die Langdistanz immer bekannter geworden, immer beliebter. Und dann ist ja auch die Frage, warum? Weil die Athleten dort auch enorm viel zeigen und das besser vermarkten.
Also ich glaube, also wir kommen ja aus einem Zeitraum ohne Social Media, ne? Ich glaube, am Anfang schafft so eine Verbindung total viel, weil der Triathlet allgemein halt auch einfach Langdistanz macht. Das kennt er. Da steht er halt mit den Sportlern von mir aus einer Startlinie und erreicht die gleichen Ziellinien. Es ist natürlich total schwer, sich so eine Kurzdistanz vorzustellen, wenn man nicht selber Teil von so einem Rennen mal gewesen ist. Also wir sprechen hier ja ab und an mal davon, also auch so diese Anschwimmdynamik, sich gegen andere durchzusetzen. Das ist ja nicht der Triathlon, den die meisten mit Rolling Start, Prozedere, whatever, so in ihrem Alltag kennen. Und natürlich dann auch so die Distanzen. Klar hat aufgrund der Vergangenheit, aufgrund der Historie Ironman halt so einen gewissen Reiz. Ich glaube, das ist halt einfach so, dass die Leute sich mehr der Langdistanz zugehörig fühlen, weil das halt das ist, wo sie selber sich halt sehen und man total schwer einschätzen kann, was auf der Kurzdistanz eigentlich abgefackelt wird. Also so, weiß ich nicht, wenn du ja jetzt irgendwie 31 Minuten läufst, 30-30, dann spurtest du halt am Ende um 31. Platz, sowas in die Richtung. Und wie krass es ist, so schnell zu laufen, kommt gar nicht rüber, weil halt vorne irgendwie 29-30 gelaufen wird oder 29-0 oder der Schnellste ist jetzt 28-51 gelaufen, der Brite, Milner, irgendwas habe ich jetzt mal aufgeschnappt.
Ja, 28-47 glaube ich, aber ja, voll, also klar, einmal diese Anteilnahme und das Verstehen, aber man könnte ja trotzdem sagen, wieso macht man eine T100 über so ein langes Format, rein für die Zuschauer und für das Fernsehen müsste doch eigentlich das kürzere attraktiver sein, also so im Biathlon-Style. Aber da, glaube ich, fehlt dann wieder die emotionale Verbundenheit zu den Athleten,
Ja.
weil man die zu wenig kennt. Also da müsste dann auch jemand kommen, der das gut vermarktet, der das alles überträgt, weil aktuell ist man halt einfach in dieser Nische mit Triathlon Live, kannst du dir das Abo kaufen und guckst es halt dann an, aber das kriegt ja kein Mensch über die Triathlon-Bubble hinaus mit.
Ja.
Also, und die großen Radfirmen, die vermarkten ihre Rennräder halt über die Tour de France, oder über die World Tour besser gesagt, aber die Triathlon-Räder halt über die Non-Drafting-Rennen, deswegen sind die da halt mehr im Business und zahlen da mehr Geld. Aber wiederum, sag ich mal, wenn das im Fernsehen gut ankommen würde, und es ist ja eigentlich ein Fernsehformat, so eine Stunde Action oder 50 Minuten, dann könnte man da ja auch wieder andere Möglichkeiten freischalten, quasi, sag ich mal. Nicht diese Verbandsstruktur zu brauchen, oder das heißt nicht zu brauchen, sondern darüber hinaus sich noch ein anderes Sicherheitsnetz aufzubauen aus Sponsoren und sonstigen Einnahmen. Und wird das Ganze wahrscheinlich größer machen und das Ganze wird wahrscheinlich wachsen daran. Aber das muss halt erstmal ausgehen von jemand. Also ist halt die Frage, muss das erstmal von der Szene ausgehen oder von Athleten aus?
Ja, also ich meine, in anderen Ländern funktioniert es ja, ne? Also Gomez, Großbritannien, whatever. Also es gibt ja genug Distanzen, wo das komplett verkehrt, also andersrum ist, wo die Kurzdistanzler bekannter
Genau,
sind wie die
ja.
Langdistanzler. Hat sich vielleicht jetzt auch ein bisschen verschoben in den letzten Jahren. Also so sind dann doch mehr Nationen auf der Langdistanz dazugekommen, die so,
Ja.
so im allerhöchsten Niveau, auf dem allerhöchsten Niveau mitperformen. Aber ja. Ja, also klar, am Ende sind es die Typen, die man halt cool findet und denen man halt gerne zuschaut. Und sicherlich ist Social Media da ein Vehikel, diese Verbindung zu schaffen.
Also unser Appell hier, Jungs und Mädels da draußen auf der Kurzdistanz, zeigt mehr von eurem Training und euren Rennen.
Ich weiß immer nicht, ob das so das Training sein muss. Ich glaube, es sind dann doch auch eher so Charaktere, die man halt einfach cool oder nicht cool findet oder was die dann so machen. Also ich glaube, Training siehst du ja dann doch überall so, ne? Da musst du schon auch irgendwie voll drin sein und ich glaube, dann hast du wieder das Problem, wie gesagt, wenn du da irgendwie mit 3 Minuten die Tausender läufst, wie willst du denn deine Verbindung zu jemandem schaffen, ne? Also der, also, der, also wie gesagt, also Langdistanz ist ja greifbarer, weil, ich meine, mittlerweile muss man halt 3,45 laufen, aber ich würde jetzt mal behaupten, jeder, der im Triathlon drin ist, der hat theoretisch die Möglichkeit, diese 3,45 zu laufen, der sich ungefähr vorstellen kann, wie es ist, so schnell zu laufen. Das setzt halt komplett aus bei der Kurzdistanz, ne? Also dann guckt man sich wahrscheinlich so Workouts an, denkt so, wow, mega krass, was die Boys da machen und Girls, aber im Großen und Ganzen ist das natürlich ja, total schwierig. Ja, andererseits, was schafft halt diese Verbindung, ist natürlich dann auch wieder so, ist natürlich irgendwie wieder der Erfolg, ne? Also ich meine, wir haben ja mit Daniel und Frodo irgendwie 2007, 2008 ja schon irgendwie zwei Athleten gehabt, die es mal geschafft haben, aber dann musst du halt diesen Erfolg haben. Andererseits, der ist ja gerade da, ne? Also die Staffel ist einfach mal
Genau,
Olympiasieger
ja.
geworden. Es ist natürlich nochmal ein Unterschied, ob man es mit Vieren macht oder ob man den Erfolg halt einem Typen zuordnen kann. Aber klar, also so an sich
Ja.
müsste man viel mehr machen, müsste man viel mehr zeigen und müssten viele Leute das für sich selber halt auch als Chance sehen. Also klar, ich rede jetzt auch, ich war jetzt auch nie der größte Fan und mir ist es auch nie leicht gefallen, irgendwie sowas zu machen. Von daher, ich kenne schon diesen Struggle, den Social Media so mit sich bringt. Aber nichtsdestotrotz, eigentlich muss man jedem sagen, macht es, weil du als Sportler profitierst am allermeisten davon. Also ich meine, was es denn eigentlich cooler ist, du kannst entscheiden, was du halt machst und jemand findet dich halt dafür auch noch cool. Also ist ja eigentlich ist es ein No-Brainer.
Würde ich auch mal so stehen lassen. Ich habe eigentlich auch nicht mehr viel hinzuzufügen,
Ja,
oder?
aber
Also
ich weiß ja gar nicht,
lass uns gut sein und
ist es jetzt eigentlich deine. Also ich meine, du warst ja jetzt in dem Video dabei, also wir haben es ja hier und da schon irgendwie mal angesprochen. Du musstest ja deine Karriere beenden wegen deinem Herzen, weil es da halt gesundheitlich einfach nicht mehr weitergehen konnte. Aber ich meine, du warst ja jetzt unter anderem im Livigno dabei, um, wie soll man das sagen, so die Brücke zu bauen, in dem Sinne, dass du eigentlich gerade viel so aus diesem Daily-Alltag im Trainingslager von den anderen Athleten, für die anderen Athleten auch gezeigt hast. Ist das so eine Aufgabe für dich, wo du dich dieses Jahr dann auch siehst, um einfach ein bisschen mehr zu machen, um Athleten da mehr zu unterstützen oder die da auch vielleicht hin zu animieren, da mehr zu machen?
Ja, auf jeden Fall. Also ich bin in Livigno noch dabei gewesen und bin auch jetzt in Namibia 3 Wochen noch dabei. Also einerseits ein bisschen in der Coaching-Funktion, also einfach ein bisschen die Trainer zu unterstützen. Andererseits auch noch ein bisschen selber zu trainieren, weil ich natürlich abtrainieren muss, mich da gut um den Körper noch kümmern muss. Und zum dritten Punkt, genau, so ein bisschen das Social-Media-Game versuchen, auf ein anderes Level zu heben. Und eben zu zeigen, okay, man kann schon coole Sachen machen. Ich glaube, Livigno kam auch extrem gut an. Also ich habe wirklich sau viele Nachrichten bekommen und von allen möglichen Seiten wurde mir herangetragen, dass die auch wiederum angesprochen wurden, die da ein bisschen in der Szene sind. Das heißt, ich glaube schon, dass das gut funktionieren könnte, sowas, dass man einfach ein bisschen mehr sieht und jetzt gar nicht unbedingt, ob da jetzt 3:0 gelaufen wird oder 3:10 auf dem Kilometer, sondern einfach die Leute halt ein bisschen besser kennenlernt. Also was sind das für Typen, wie du sagst? Am Ende braucht man irgendwie eine Sympathie zu einem Athlet oder zu einer Athletin und will dann wissen, okay, wie performt er bei ihrem Wettkampf? Und man will halt mehr wissen als nur das Ergebnis, sondern man will wissen, wann kommt derjenige dort an, was macht er davor, wie fühlt er sich, was ist im Rennen passiert? Also ein 15er Platz ist ja nicht gleich ein 15er Platz so manchmal. Und ich glaube, wenn man da ein bisschen mehr zeigt, ich glaube, dann könnte man schon ein bisschen mehr Verbindung zu den Athleten auch schaffen. Und genau, das versuche ich jetzt so ein bisschen da in den Media wieder zu machen, auf jeden Fall.
Und wie wurde das von Athletenseiten so aufgenommen?
Auch sehr gut. Ich glaube, ich bin da halt gerade in einer
Also du bist nicht als Content-Heini, du bist nicht als Simon wahrgenommen, als ein Simon wahrgenommen.
Ja, also die wissen so, dass ich das in meiner aktiven Zeit ganz gut gemacht habe. Für eine Kurzdistanz, das sage ich jetzt mal. Und ich versuche denen aber auch, ehrlich gesagt, nicht auf den Sack zu gehen. Also ich versuche halt so, dass die gut ihre Einheit durchziehen können und gleichzeitig ein bisschen lustig und ohne viel Aufwand so ein bisschen mitzufilmen, mit Bilder zu machen. Und dann haben die meisten auch Bock drauf. Also ich komme mit denen eigentlich allen gut klar. Wenn jemand sagt, er will jetzt heute nicht viel dabei sein, so, weil er sich nicht so gut fühlt oder so, dann muss ich da ja auch nicht die ganze Zeit draufhalten, sondern respektiere ich das auch. Aber ich habe das Gefühl dadurch, dass ich so gesagt habe, ich biete es an, ist keine Verpflichtung, aber sie sehen, es kommt auch was Cooles dabei rum. Also ich stelle ihnen dann die Bilder auch zur Verfügung, die Videos. Haben eigentlich alle mitgemacht in Livigno. Also und ich fand, man hat eigentlich gemerkt, dass es eine coole Gruppenstimmung ist.
Ja, also ich meine, es gab ja in der Vergangenheit schon ab und an mal Versuche von der DTU, auch eigenen Fotograf, ich weiß nicht, gab es da noch von der Bundesliga, gab es so einen Podcast ja auch oder so ein Instagram-Format, aber es gab ja schon ab und an mal immer wieder Versuche, auch vom Verbandseiten den Athleten was zur Verfügung zu stellen, aber ich glaube, was halt sehr erfolgsversprechend sein kann in dem aktuellen Setup mit dir, ist halt einfach, ich glaube, der Tod an Content ist, wenn der Fotograf als Fotograf wahrgenommen wird. Also deswegen ist es ja auch so angenehm, irgendwie mit boah, Simon G. was zu machen. Weil du kannst halt mit dem ganz normal Radfahren und du merkst dann irgendwann ja gar nicht, dass der irgendwelche Bilder von dir macht oder weißt du so. Ja. Und ich glaube, das ist halt dann das Setup, was man benötigt, damit die Ergebnisse halt stimmen. Und ich glaube, schlussendlich ist es ja auch das, mit dem wahrscheinlich jeder gut leben kann. Und bin ich mal gespannt.
Genau. Ist nur noch die Frage, wie man das irgendwie wirtschaftlich rentabel macht, aber darüber mache ich mir in Zukunft Gedanken.
Geld hast du noch genug?
Ja, genau, ich bin ja noch im Sicherheitsnetz gerade.
Wie heißt das? Bist du noch richtig bei der Bundeswehr?
Bis Oktober bin ich noch dabei.
Und dann in dem BFD, Berufsförderungsdienst?
Genau, Berufsförderdienst. Also wenn ich ein Studium anfange, das haben wir vergessen bei der Unterstützung, dann wird das Studium auch mitfinanziert. Also die Ausbildung muss man natürlich auch machen, aber es wird einem erleichtert durch den finanziellen Support.
Ja, also ich glaube, es gibt 3 Ebenen. Entweder machst du gar nichts, dann kriegst du einfach über einen gewissen Zeitraum noch wie so eine Resozialisierung, heißt es, glaube ich, so auf gut Deutsch, kriegst du irgendwie, ich weiß gar nicht, ich glaube, Also ich habe es nicht bekommen, dafür hätte es mal mindestens 4 Jahre dabei sein müssen. Kriegt man irgendwie, je nachdem, zwischen 1 und 3 Jahre oder sowas, oder?
Genau, also ich glaube, ich war jetzt 6 Jahre dabei und ich krieg dann 18 Monate.
Genau, oder du, wenn du eine Ausbildung machst, wird dein Gehalt quasi aufgestockt auf dein Ausgangsgehalt. Also wenn du jetzt irgendwie
Ich glaube, ein bisschen weniger. Also du hast nie ganz 1:1, aber
ja.
Ich glaube, so bei 80% komme ich ungefähr raus, wenn ich irgendwas mache.
Ja, oder halt du machst halt die Möglichkeit mit Studium und dann kriegst du da halt Studienkosten, whatever. Oder auch wieder diesen die Resozialisierung. Das ist ein hartes Wort. Ja. Aber alle Wörter im Bundeswehr-Kontext sind hart. So.
Ja gut, Nils, du. Ich glaube, wir haben hier eine Marathon-Folge hingelegt.
Ja, ach du, abwarten. Wir sind noch ganz, ganz gut im Rahmen.
Aber passt, oder? Ja, passt das Schlusswort hier so langsam?
Ich glaube, wir können einen Haken machen. Mika schläft schon irgendwie gefühlt seit 20 Minuten. Und jetzt schicken wir es an den anderen Simon und der hat das hoffentlich bis morgen, übermorgen alles bearbeitet.
Perfekt.
Top. Und hört ihr dann nächste Woche wieder. In dem Sinne, bleibt dran. Hoffentlich hat es euch genauso viel Spaß gemacht wie uns beiden, wie uns dreien. Und genau, bis zum nächsten Mal. Ciao.
Bis dann, ciao.